Hallo, hier ist der Ruben von den Erfolgsfans. Eine kleine Warnung vorab: An zwei Stellen haben wir Soundprobleme. Einfach durchkämpfen, es geht dann relativ flott wieder weg. Und jetzt viel Spaß mit dem genialen Interview mit René zusammen und fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Viel Spaß.
Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 104. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr gar nicht mehr aufnehmen, aber es gibt halt dann noch manchmal Anlässe im Leben eines Bayern-Fans. Da muss man dann aufnehmen und dann ist es auch eine ganz besondere Folge an diesem 22. Dezember 2015, zwei Tage vor Weihnachten. Felix und Basti sind nicht mit dabei, aber dafür haben wir einen Gast, auf den ich mich schon total gefreut habe, nämlich René Marik. Hi René, servus.
Es heißt René Maric. René Maric ist der Puppenspieler, aber es ist eigentlich okay. Also, das ist kein Problem. Schade. Hallo.
Super Anfängerfehler. Ich hätte dich natürlich vorher fragen müssen, wie man den Namen ausspricht. René Maric.
Das ist ein Einstiegsjoke.
Sehr gut. Und das Besondere an ihm ist nämlich, dass wir vor exakt 3 Jahren schon mal zusammengesprochen haben. Damals in der Folge Nummer 26, alles über Pep Guardiola. Wir haben damals geschwärmt wie die Fanboys, und jetzt, da sein Abschied quasi sich andeutet und Neues passieren wird beim FC Bayern, mussten wir ihn natürlich wieder einladen. Aber René, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was du so alles mit deinen ganzen spannenden Projekten so treibst im Internet. Oder auch außerhalb des Netzes.
Also im Internet, Spielverlagerung kennt vielleicht einige der Leser. Wir machen einfach Analysen zu allem im Fußball, Theorie. Meistens natürlich Spielanalysen, also tagesaktuell auch Teamanalysen, machen viele Gastartikel für unterschiedliche Medien, zum Beispiel beim ZDF auf der Webtribüne, die manche vielleicht kennen, gibt's mal wieder Live-Analysen von uns zu den Champions League-Spielen, und wir arbeiten auch im Profibereich für ein paar Vereine in Richtung Scouting, Analyse, Beratungstätigkeit. Ich persönlich arbeite nebenbei noch als Trainer, studiere und habe vor kurzem ein Trainingsmethodikbuch rausgebracht, Fußball durch Fußball. Vielleicht hat das ja jemand auf Amazon gesehen. Und ja, das war es eigentlich. Sonst bin ich halt noch Bayern-Fan in meinem Leben. Habe ich gerade noch Zeit gefunden
dafür. Ja, wahnsinnig viele Sachen. Lass uns mal nochmal kurz durchgehen. Spielverlagerung.de. Wie hat sich das eigentlich jetzt so in den letzten 3 Jahren, seit wir gesprochen haben, entwickelt? Weil das ist ja, also für mich als Fußballfan ist es omnipräsent, aber vielleicht, wenn es der ein oder andere noch nicht kennt, was hat es da so für Entwicklungen gegeben in den letzten 3 Jahren?
Ja, so ein bisschen mehr Mainstream angekommen, würde ich sagen. Also man merkt mehr Leute, die es kennen, und gibt auch halt eben mehr Leute aus der Praxis, die das davon mitbekommen haben, mit denen man sich auch austauschen konnte. Das ist natürlich auch für uns eine Ehre und super interessant. Und ansonsten hat sich wenig verändert. Also Themenschwerpunkte sind ziemlich gleich geblieben. Die Autorenschaft hat sich etwas verändert, aber ist eigentlich auch von der Art her ziemlich ähnlich geblieben, was uns natürlich freut. Und generell gibt es eben konstante Arbeit auf unserem Blog und ein paar Gastartikel auf unterschiedlichen Seiten.
Aber ihr macht es jetzt nicht hauptberuflich, oder? Also jetzt nur Spielverlagerung.de?
Nein, macht keiner von uns. Geht sich auch nicht aus. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt ein Forum gemacht. Wir haben viel in die Seite investiert, Server, Forum. Das bisschen Werbung, das wir hatten, was leider ein bisschen mehr wurde, wird jetzt auch abgeschafft. Also wir haben da eigentlich eher die Werbung genutzt, um die Seite für unsere Leser besser zu machen. Und ansonsten machen wir eigentlich kein Geld. Es ist eher ein bisschen Spaßprojekt, gemeinsames Projekt und auch ein Projekt zur Selbstfortbildung. Einfach indem man das seine eigenen Gedanken über Spiele und Spieler einer kritischen Leserschar gibt, was ich immer eigentlich sehr angenehm finde, auch wenn es manchmal natürlich sehr kritisch ist, aber es ist auch oft sehr lobend und die Mischung ist eigentlich sehr akzeptabel, finde ich.
Ja, das ist eh krass bei euch. Das fällt schon auf, wie viele Leute da antworten. Weil das ist bei vielen anderen so Seiten und Blogs eher wenig der Fall. Und bei euch immer gleich so, keine Ahnung, 10, 20, 30 Kommentare mit irgendwelchen Fragen noch so.
Ja, wir hatten auch viele Artikel mit über 100 Kommentaren. Und das ist irgendwo ein Privileg, dass man das hat. Und was ich auch finde, im Gegensatz zu vielen anderen Seiten oder eben die YouTube-Kommentare, die jeder kennt, ist das eigentlich sprachlich wie fachlich eigentlich ein ziemlich hohes Niveau. Man kann sich eigentlich sehr gut austauschen. Die Trolle, die es ja im Internet immer gibt, halten sich sehr im Rahmen. Es gibt wirklich, man lernt wirklich von den Lesern, das ist auch auf hohem Niveau. Und das ist mit das Schönste bei der Arbeit, auch Spielverlagerung. Mhm.
Und du hast ja gesagt, dein Buch Fußball durch Fußball, ich habe es bei Amazon gesehen, 5 von 5 Sternen.
Kannst du mal. Ist sehr positiv, also da bin ich auch sehr dankbar dafür an die, ich weiß nicht, wie viele da abgestimmt haben und ich muss mal wieder die Kommentare durchsehen, ob was Neues aufgekommen ist, aber dass es so gut ankam, finde ich sehr gut. Weil man auch versucht, eben wirklich ein Buch zu schreiben, welches die Hintergründe, eine fundamentale Methodik erklärt und nicht irgendwie nur Übungen verkaufen möchte oder irgendwie ein Konzept verkaufen möchte, haben versucht, das wirklich wissenschaftlich und auch mit den Sachen, die wir aus der Theorie und Praxis übernommen haben in den letzten Jahren aufzubereiten. Und das mein Mitautor Marc hat da wirklich unzählige Quellen aus der Sporttrainingswissenschaft, aber auch eben aus Biologie und allen anderen Bereichen durchforstet und haben das eben gemeinsam dann dieses Buch geschaffen. Auch der Werkstattverlag war da wirklich eine super Hilfe, hat das sehr gut gemacht. Einziger Kritikpunkt von mir persönlich, neben ein paar Sachen, die man vielleicht hätte eventuell noch detaillierter beschreiben können, weil irgendwann ist er auch zu viel, ist wahrscheinlich das Cover. Ansonsten, wie gesagt, finde ich für jeden Kommentar, für jedes Feedback dankbar, weil es eben auch wieder wie bei der Seite einfach eine Möglichkeit ist, dass man Feedback bekommt, bisschen auch die Perspektive verändert und eben was lernt. Und ich glaube, das ist für mich und Marco auch mit das Hauptziel gewesen und es ist sehr angenehm, dass man die Chance dazu bekommt.
Und Zielgruppe sind quasi alle Fußballtrainer jetzt vom
alle, die an Fußball tiefer interessiert sind und alle Fußballtrainer. Also es ist nicht nur für Fußballtrainer, es gibt auch einfach Leute, die sich dafür interessieren, wie vermitteln Trainer sowas, wie sehen solche Sachen aus, und es sind auch einige natürlich taktische Inhalte dabei, aber es ist eben auch sehr der Fokus auf Trainerarbeit. Da haben wir zum Beispiel auch ein Interview mit Marti Peranau, Guardiolas Biografen, mit dem ich auf dessen Seite ich schreibe, der auch gewisse Einblicke gewährt hat. Sogar Schmidt von Bayer Leverkusen hat auch in sein System ein bisschen Einblicke gewährt, und das ist eben natürlich sehr interessant zu lesen, finde ich. Wobei, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, ist ja dein Podcast eigentlich.
Ja, das soll ja gerade hier auch eine kleine Bühne sein, dass du da ein bisschen Werbung machen kannst. Also wir werden das natürlich auch verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen. Ist ja auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk jetzt vielleicht noch als Kindle-Version. Gibt es das für ein Kindle auch oder ist das...
Nein. Okay. Wir sind am Überlegen, es hätte die Möglichkeit gegeben, aber wir fanden bis jetzt noch keinen Weg, wie man das dem Leser bestmöglich und auf eine preiswerte Alternative geben kann. Wenn man es wirklich extrem gut macht, wird es einfach zu viel kosten wahrscheinlich. Mhm. Und wenn man es nicht gut macht, ist es nicht wert, dass der Leser dann eben Geld dafür ausgibt und dann mit einer Fassung quasi konfrontiert wird, die nicht den Erwartungen entspricht. Und wir warten, bis wir eine Lösung finden. Wenn wir eine finden, wird es umgesetzt, wenn nicht, dann nicht. Also arbeiten mit dem Verlag dran, und es geht auch natürlich eben um Leserfreundlichkeit, und wir hoffen, dass wir es schaffen. Wenn nicht, ist halt ein bisschen blöd für uns gelaufen wahrscheinlich.
Ja, aber mega spannend. Schaut mal rein, wir werden es verlinken. Und dann hast du gesagt, du studierst Psychologie in Salzburg. Hat das auch irgendwas mit Fußball zu tun an der Stelle? Oder
Ich mache mein Praktikum im Bereich Fußballpsychologie als Entwerfen eines Konzepts, welches fußballspezifisch ist, weil ich finde, dass viele sportpsychologischen, sozialpsychologischen Konzepte eben bestimmte Aspekte des Fußballs nicht widerspiegeln. Und ich habe meinen Bachelor gemacht diesen Sommer, mache jetzt meinen Master, studiere noch nebenbei Kommunikationswissenschaften im Bachelor und versuche einfach, mich da auch vorzubilden und auch ein paar Sachen versuche mit der Taktik im Fußball zu vermischen, mit der Spielerausbildung und eben einfach auch für meine Arbeit als Trainer ein bisschen Infos zu ziehen, Infos zu generieren. Und das ist auch eben eine sehr gute Chance. Gibt es auch eine tolle Seite, wo sich Nils Gatzmager mit Psychologie im Fußball beschäftigt. Ich habe betreut mein Praktikum, die Seite heißt psychologie-fußball.de. Das ist für alle, sich für diese Komponente interessieren, sicher eine interessante Seite, wobei sie zurzeit verstärkt auf ihrem Facebook-Account unter dem gleichen Namen aktiver sind.
Okay,
also wenn jemand für diese Mischung auf Psychologie, Fußball, das hier kann ich eben Nils Seite dir mit seinem Arbeitspartner gemeinsam aufgebaut hat, sehr interessant und sehr empfehlenswert.
Ja. Ja, hört sich sehr spannend an. Und so siehst du dann auch so deinen beruflichen Werdegang. Du hast gesagt, du arbeitest auch schon teilweise für Profivereine, auch im Bereich Taktik und Fußball, oder ist das noch völlig offen?
Wenn ich die Möglichkeit bekomme, in diesem Bereich zu arbeiten, so wie ich jetzt mache und dann auch vielleicht bei einem Verein, meistens sind jetzt Beratertätigkeiten, Analysetätigkeiten, Scouting-Tätigkeiten, in diesem Bereich bewegt sich es. Manche Vereine suchen eher nach einem kurzzeitigen Berater, manche suchen eher nach einem konstanten Scout, der immer wieder bestimmte Spieler feedbacken kann oder auch bestimmte Gegner beobachten kann. Das variiert sehr. Und ich natürlich fände ich es interessant, in diesem Bereich zu bleiben und auch in diesem Bereich noch etwas weiter zu gehen, noch etwas konstanter vielleicht für eine Mannschaft wirklich fest angestellt zu sein und zu arbeiten, wobei ich aktuell diese Mischung aus unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Vereinen sehr gut finde, weil man sehr viele unterschiedliche Perspektiven erhält und man sehr viel unterschiedliche Sachen mitnehmen kann.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall da alles Gute für deine ganzen weiteren Projekte und würde sagen, wir kommen jetzt zu Pep Guardiola mal und zum Eingemachten, weil wir wollen heute mit euch in dem Podcast so auf zwei Ebenen agieren. Einmal über Pep Guardiola sprechen. Wie ist es ihm bis jetzt ergangen? Ich meine, seine Zeit ist ja noch nicht vorbei. Was könnten seine Beweggründe gewesen sein für einen Abschied? Und dann natürlich auch schon mal so ein bisschen Blick werfen auf Carlo Ancelotti. Und vor allem halt mit dir, René, weil du dich ja auch da von der taktischen Seite wesentlich besser auskennst als ich jetzt und einfach ein perfekter Gesprächspartner dafür bist. Ich habe es im Vorgespräch schon zu dir gesagt. Wir haben damals vor 3 Jahren am 22. Januar aufgenommen, hey, und das war ja, wir waren ja glückselig. Der Nico, der damals mit mir zusammen den Podcast noch gemacht hat, hat gesagt, er hat geweint, als er die Nachricht gekriegt hat. Du hast gesagt, du warst einfach total euphorisch und wir waren halt einfach, es hatte so eine begeisterte Grundstimmung, so. Und jetzt 3 Jahre danach, wie siehst du es jetzt? Bist du traurig, dass Pep jetzt geht oder verstehst du es oder so? Wie ist so dein erstes Gefühl gewesen, als du die Nachricht jetzt oder die Bestätigung gekriegt hast? Ich meine, man hat es ja eigentlich schon geahnt.
Ja, es ist schwer, es jetzt genau zu beschreiben. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie es so geht, aber ich habe auch nicht den Einblick in die Materie, wenn man sich zum Beispiel durchliest, dass Mati Perenau sein Biograf auf Eurosport schrieb, dass einfach so dieser rastlose, perfektionistische Geist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist, kann ich durchaus nachvollziehen. An den Seiten besprechen immer wieder diese Thematik von Guardiola gegen das medizinische Team. Vielleicht hat er sich da eben aufgerieben, hat da keine Lust drauf, könnte ich auch nachvollziehen.
Glaubst du, da ist echt was dran? Also wenn du es jetzt schon so ansprichst, dass
ich glaube eher, dass Marti Perenau, was er schreibt und wie er schreibt, ich glaube, das spricht eher für die Wahrheit. Dass er einfach ist, dieser Typ Guardiola hat ja auch irgendwie was positiv zwanghaftes, immer auf der Suche nach diesem perfekten Spiel, immer auf der Suche nach dieser Vollendung im Fußball und auch wo er weiß, er findet sie nicht. Und das hat er auch im Interview schon ein bisschen so erklärt. Und auch wie er bei Barcelona war in der Rede, hat das eigentlich mal sehr interessant beschrieben, fand ich. Und das ist eigentlich eben ein Charakterzug, den viele nicht nachvollziehen können. Mhm. Besonders nicht in diesen Extremen, dass man eben auch immer wieder seine Komfortzone verlässt, aber es verlässt. Und es ist eben Teil seiner Persönlichkeit. Und insofern kann ich es akzeptieren. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, weil ich eben als Bayern-Fan, für mich war es interessant, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, in diesem Fall mit diesen Spielern noch mehr in Richtung dieser Perfektion zu gehen, auch eben wenn es natürlich Perfektion nicht möglich ist in so einem Sport wie Fußball, in so einem komplexen, dynamischen Spiel. Ich persönlich wäre geblieben, aber man hat eben keine Infos zu den genauen Hintergründen. Traurig, also ich bin nicht traurig, dass es mein Lebensglück unbedingt stört. Aber persönlich glaube ich, wir werden keinen besseren Trainer finden. Ich fand ihn auch im Gegensatz zu vielen in den Medien sehr sympathisch. Das ist einfach sehr intelligenter, sehr kompetenter Trainer. Und das ist für mich schade, dass er den Verein verlässt. Und ich habe damals gesagt, ich würde mir wünschen, dass er für immer bleibt. Ja. Und da stehe ich auch nach wie vor dazu. Also wenn ich den Vertrag verlängern könnte, würde ich ihn verlängern.
Ja, ich denke, da sprichst du aus, was viele Bayern-Fans denken, aber auch, es gab ja tatsächlich, oder es gibt ja immer noch tatsächlich auch Leute, die sagen, ja, sorry, solange er die Champions League nicht gewonnen hat, hat er seine Mission eigentlich oder sein Projekt nicht erfüllt. Was ich mich halt gefragt habe, wenn er jetzt geht, glaubst du, er hat das erreicht, was er mit dem Verein erreichen wollte, oder hat er so ein konkretes Ziel gar nicht gehabt? Weil, wenn ich mir das so vorstelle, dass er wirklich so in den Projekten arbeitet, das hatten wir vor 3 Jahren so vermutet, er sieht den FC Bayern als Projekt und damit will er...
Übrigens, interessanterweise hat jemand letztens Guardiola als quasi das Trainer-Äquivalent zu einem projektorientierten Unternehmensberater gesehen. Oh. Das passt auch, glaube ich, ziemlich gut zu dem, was wir damals geschrieben haben. Oder also gesagt haben.
Ja, genau.
Und das wird jetzt irgendwie geschrieben. Das finde ich auch durchaus ein passender Vergleich. Und ich glaube auch, dass Guardiola seine Ziele nicht unbedingt in Titeln sieht. Die Titel sind eher eine Bestätigung, eine Konsequenz von den Zielen, die er erfüllen möchte. Ob er die jetzt wirklich bei Bayern erfüllt hat, kann man natürlich als Außenstehender eben wieder nicht sagen. Aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er zumindest das, was er bei den Bayern schaffen wollte, geschafft hat. Im Sinne von das Etablieren eines gewissen Spielmodells in eine Kultur wie die deutsche Fußballkultur, die ja sehr traditionell ist, sehr bestimmte markante taktische Züge besitzt, diese aufzulösen, diese zu verändern, diese auch irgendwo innerhalb der Mannschaft zu reformieren und ein solches Spielsystem, wie er es eben verfolgt, zu etablieren und auch eben mit diesen deutschen Aspekten zu mischen, die's, wie er auch geschrieben hat, er muss sich an den deutschen Fußball anpassen, er sucht diese Verbindung zwischen seiner Idee, zwischen diesem Positionsspiel und dem als typisch deutschen Fußball geltenden Aspekten. Und wenn er glaubt, er hat es geschafft, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ist das für mich durchaus eben verständlich, dass er das denkt. Würde ich ihm zustimmen. Und wenn das eben für ihn reicht, um seine Ziele als erfüllt zu sehen und weiterzugehen, den nächsten Prozess zu suchen, die nächste Herausforderung, glaube ich, ist das auch irgendwo, wenn man so argumentiert und so artikuliert, ist das durchaus verständlich, dass er das so macht.
Wann glaubst du jetzt persönlich, also welche Zeit oder vielleicht kann man es sogar am Spiel festsetzen, hatte er das geschafft, wie er sich es vorgestellt hat? War das schon in der ersten Saison der Fall oder kam das vielleicht jetzt eher so in der dritten Saison?
Es gab in der ersten Saison super Spiele, es gab auch viele gute Ansätze, es gab auch sicher einige Spiele, wo ich dachte, es ist sehr gut, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, auch in der zweiten Saison. In der ersten Saison, ich glaube, das Spiel gegen City haben noch viele Bayern-Fans im Kopf. Ja. Dieses erste Spiel in der Champions League, wie dominant man da war, wie auch diese Mischung aus intelligentem Spiel und auch diese Verspieltheit, diesem Neckischen, dieser wirklich diese Mischung aus, man spielt eigentlich ein taktisch extrem gutes Spiel, ist den Gegner extrem überlegen, man schafft es trotzdem, spielerische Elemente in einer rationalen, einer effektiven Art und Weise da einzubauen, den Gegner immer wieder anzulocken mit technischen Finessen, mit eleganten Kurzpassspiel, der Gegner geht auf und dann verlagert man das Spiel, nutzt die offenen Räume, die man generiert hat und hat eben wirklich einen taktischen Nutzen aus diesen spielerischen Facetten gezogen, die eben immer zusammenkommen, wo man die eigentlich nicht voneinander trennen kann. Die Qualität der Spieler geht immer auch in die Qualität des mannschaftlichen Spiels über, interagiert und ist voneinander abhängig in beide Richtungen. Und ich glaube, die besten Spiele waren in dieser Saison jene Phasen um dieses Wolfsburg-Spiel herum. Ja. Im DFB-Pokal, glaube ich, war es so extrem in der ersten Halbzeit, wo man einfach unglaublich genannt war. Und das war mit das Schönste und Beste, was ich von der Bayern-Mannschaft je gesehen habe. Ich glaube auch, dass sich Rummenigge fast in den gleichen Worten so darüber geäußert hat, dass man eben eigentlich nie so schön gespielt hat in der Bayern-Mannschaft. Also Wolfsburg am 27. Oktober, Arsenal am 4. November und dann eben Stuttgart, die erste Halbzeit gegen Stuttgart, gegen zorniger Stuttgart am 7. November. Ich glaube, diese 3 Spiele sind bis jetzt die Kulmination von Guardiolas Spielsystem und dem Kader, den er besitzt. Also wirklich diese 3 Spiele, diese Phase, diese 1,5, 2 Wochen, glaube ich, bis jetzt das Beste, was wir bei den Bayern gesehen haben. Und das schließt den letzten Herbst, wo man auch extrem gut war. Auch natürlich die Saison davor, wo man, finde ich, auch wirklich bis zum Frühjahr extrem guten Fußball gespielt hat. Die Heinkes-Rekorde am Brechen war. und natürlich auch die Heinkes-Mannschaft. Also es waren einfach, als Bayern-Fan ist man zurzeit einfach verwöhnt. Und der Zenit wurde eben im November aktuell für mich erreicht. Vielleicht kommt ja im Frühjahr was noch Besseres.
Ja, es war halt der Wahnsinn. Man konnte das einfach nur noch genießen, fand ich. Und auch dieses Man City-Spiel, da musste ich dran denken. Da gab es dann so ein Video, da wurde irgendwie so ein paar Spielszenen mit so einer Musik unterlegt.
Benny Hill?
Oder Comic-Musik.
Genau. Benny Hill-Musik und ein bisschen verschneller. Genau. Das Video hat innerhalb von irgendwie 5 Tagen wurde das einfach zu Schlager auf Twitter, auf YouTube.
Ja, genau. Das war super. Das war super. Ja, aber genau an die Zeit habe ich auch gedacht, an dieses Wolfsburg-Spiel. Ich meine, irgendwann war das Ganze ja so unfassbar offensiv, dass dann Costa, Lewandowski, Müller, Robben und Coman vorne gespielt haben. Das war ja wirklich, das war ein absoluter Rausch. Da hatte ich auch so das Gefühl, irgendwie da, das ist, wo er irgendwie in 2,5 Jahren versucht hat hinzukommen. Und jetzt hat er's erreicht irgendwie so. Es waren jetzt noch nicht die Übermannschaften, gegen die er gespielt hat in dieser Situation, aber trotzdem halt Arsenal und so kann man schon zählen lassen.
Vielleicht hätte man etwas schlechter spielen sollen, zumindest diesen Herbst, dann hätte er vielleicht verlängert, weil es jetzt noch nicht das wäre interessant gewesen. Vielleicht hätte er jetzt zu Weihnachten verlängert und im Frühjahr hätte man dann die Wolfsburg-Spiele quasi aufgepackt in Regelmäßigkeit und wir hätten ihn trotzdem noch ein Jahr da. Also.
Glaubst du wirklich, dass
hätten sich die Spieler mal überlegen sollen.
Glaubst du wirklich, dass der sich das ernsthaft so in Anführungsstrichen spontan überlegt? Gibt es da nicht schon, also mir fehlt da immer der Glaube, dass sowas so abläuft?
Also, man weiß halt nicht, wie impulsiv er ist und wie. Im Endeffekt kann man natürlich sagen, vielleicht hat er es eben wirklich im November noch nicht gewusst, hat diese Spiele gesehen, hat sich überlegt, kann ich ihn wirklich noch besser machen? Sollte ich nicht eben eine neue Herausforderung suchen, wieder sowas zu schaffen, dass so auf diesem Niveau Fußball spielen kann. Mhm. Vielleicht ist eben dann die Entscheidung innerhalb dieser Zeit, Oktober, November und eben bis Anfang Dezember gereift und ist trotzdem in gewisser Weise impulsiv im Sinne von, es ist eben durch diesen Impuls entstanden und ist dann eben kognitiv gereift und überdacht worden und in ihm diskutiert worden und mit seiner Familie und hat sich eben zu dieser Entscheidung, die wir jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen haben, ist es einfach geendet.
Ja, wo ich auch dran denken muss, vor 3 Jahren haben die ganzen Engländer da schon geschrieben, ja, in 3 Jahren ist er eh bei uns, ist nur eine Durchfahrtsstation, weil in England gerade kein interessanter Club frei ist. Bisschen ärgert es mich, dass es so gekommen ist. Was auch interessant war, als wir vor 3 Jahren aufgenommen haben, haben wir so, also Nico und ich, du hast es immer wieder ein bisschen versucht, seriöser zu betrachten, die Bundesliga so mega im Aufwind gesehen. Ja, jetzt entscheiden sich schon die Top-Trainer für uns. Wir für die 5-Jahres-Wertung machen wir gerade einiges. Alle Vereine waren damals zu dem Zeitpunkt in Euroleague und Champions League noch voll gut im Rennen dabei und so. Und jetzt so 3 Jahre später, ja, sieht es irgendwie schon wieder alles ganz anders aus, hat man so das Gefühl, aber ja, man kann es ja dann doch nicht so gut voraussehen, wie sowas so abläuft.
Doch, ich finde die deutsche Liga besser als die englische, auch jetzt, stand jetzt auch eindeutig für mich. Also
für dich jetzt als Taktikfan oder wirklich in der Stärke der Liga?
Beides, also weil man taktisch besser ist, ist man auch die stärkere Liga, finde ich, auch ich sehe die spanische Liga am besten. Mhm. Und dann kommen für mich Deutschland und dann knapp dahinter Italien und dann England, so ungefähr. Wobei, das war jetzt eher der Taktikbezug, in der Qualität ist wahrscheinlich England doch vor Italien, zumindest in der Breite, weil sie einfach so viel Geld haben und so viele unglaublich gute Spieler. Und auch etwas knapper an Deutschland noch dann. Und Spanien ist für mich in beiden Aspekten die Beste. Also da sollte man hinkommen, zu spielen, wie es die Spanier machen, wo es auch viele Mannschaften gibt in den Unterwellenregionen, die guten Fußball spielen, die auch dieses Passing, Gegenpassing eigentlich umsetzen, vielleicht nicht ganz so fokussiert wie hier und auch die Konter nicht, aber deswegen im Spielaufbau viel besser sind. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, gibt es auch schlechte Mannschaften, aber im Komplettpaket, viele finden die deutsche Liga langweilig. Ich finde, spanische Liga finde ich besser, aber englische Liga, wenn man die guckt, ist noch langweiliger, noch eintöniger. Also selbst die Top-Mannschaften, ich meine, die United-Fans beschwerten sich über Van Gaal, die Chelsea-Fans beschwerten sich über Mourinho, Arsenal hat Phasen, wo sie sehr schön spielen, hat Phasen, wo sie es nicht machen, City ebenfalls. Da finde ich zum Beispiel Dortmund, auch Leverkusen in Form, unsere Bayern natürlich, finde ich, da wären alle drei für mich rein vom Spektakel, vom vom Wert, den die Mannschaft einem Zuseher gibt und auch von der Qualität und auch von der taktischen Seite, wären die drei Mannschaften auch in England die Top 3.
Mhm. Ja, wobei...
Also
ja.
Bei Leverkusen werden sicher einige nicht zustimmen, aber ich glaube, was Tuchel dieser bei Dortmund macht und Guardiola natürlich bei uns, ist für mich besser als alles, was in England fabriziert wird. Spanien, taktisch ist man vielleicht in der Spitze sogar besser, dank Guardiola, dank Tuchel, aber von der Qualität her ist es wahrscheinlich ziemlich ähnlich auf der Spitze und danach ist die spanische Liga besser. Die haben noch Mannschaften wie Atletico, Sevilla gewinnt anscheinend seit 20 Jahren jedes Jahr die Euroliga, also die haben einfach viel Qualität in den Plätzen dahinter auch.
Du warst auch damals, warst du so wahnsinniger.
Als Bestes zu sehen.
Ja, damals warst du so wahnsinniger Fan von Rayo Vallecano oder wie die heißen. Hast uns mal vorgeschwärmt davon, wie geil die gespielt haben.
Sind nach wie vor cool, aber die haben halt seit Jahren keinen Spieler mehr mit Ablöse verpflichtet, nur Spieler, die keiner möchte und halten sich trotzdem in der Liga, weil sie eben dieses Fußballspiel zelebrieren. Was auch Guardiola macht, dieses Positionsspiel eben auf deutlich geringerem Niveau von den Individualspielern her und nicht kollektiv auch natürlich nicht so gut, wie Guardiola es macht. Aber zum Beispiel, ich hatte ein Interview mit Marti Peranau auf meiner Seite, da hat er auch gesagt, für ihn gibt es eigentlich nur, oder für Pep, also er hat das mit Pep diskutiert und quasi die Konklusion dieser Diskussion war, wirkliches Positionsspiel macht Pep, macht Laudrup bei Swansea und macht Paco Gemes bei Rayo Vallecano. Und Swansea hat Laudrup entlassen, das heißt, in England ist diese Facette weggefallen. In Spanien gibt es einige Mannschaften, die das auch in diese Richtung handhaben, auch Barcelona wieder etwas stärker. Und ansonsten gibt es ja wenige Mannschaften weltweit, die das machen. Und Tuchel ist eben auch einer, der diese Aspekte von Guardiola übernommen hat, diese auf eine eigene Art und Weise umsetzt, aber wo ich durchaus sagen würde, die spielen Positionsspiel und da hat man also in Deutschland schon zwei davon. Das ist eben durchaus auch ein Zeichen, dass sich die Liga in diesem Bereich entwickelt hat, in der Spitze und hoffentlich auch in der Breite nachziehen wird, was Spielaufbau und eben Bewegung der Spieler, Abstände, kreieren bestimmte Staffelungen, die effektiv sind im Ballbesitz, um den Spielern eine bestmögliche Plattform zu geben, um ihre individuellen Fähigkeiten auszuleben. Ich meine, sieht man auch, ein Costa kommt zu uns und findet sofort seine Rolle, seine Position, kann sehr flexibel spielen und wird auch sehr gut eingebunden. Das heißt, er hält immer Bälle, wo er, obwohl er individuell eh besser ist als der Gegner, erhält dann nochmal einen kleinen Bonus durch das Positionsspiel. Er wird auf die richtige Art und Weise angespielt. Der Gegner muss zu ihm hinverschieben. Er kann den Ball im Stand erhalten, kann ihn im Lauf bekommen, kann Dynamik aufnehmen, kann gegen die Richtung des Gegners spielen und wird dadurch individuell noch stärker durch das System. Und solche Sachen sind eben auch das, was Guardiola super macht und was zum Beispiel in England einfach nicht gemacht wird.
Ja, das ist total spannend. Also das liegt gar nicht so... Also klar, das System macht es für Costa so gut. War das, was ich mich gefragt habe bei ihm, wie konnte man es überhaupt erkennen, dass in ihm dieses Potenzial schlummert? Weil als ich die Spiele gesehen habe, die er für Donetsk gemacht hat, hey, das sah für mich aus wie so ein einigermaßen durchschnittlicher Spieler. Und er kommt zu uns und von Sekunde eins wirkt er für mich wie ein anderer Spieler, wie ein anderer Mensch fast schon. Also glaubst du, das hängt so stark vom System ab und das System hat ihn quasi befreit? Oder wie?
Also hängt auch sicher psychologische Facetten. Das heißt, der hat vielleicht bei Schachtja besonders in der Liga nicht immer 100% gegeben. Ich fand ihn bei Schachtja auch gut, natürlich nicht so gut, wie es jetzt ist, aber schon überdurchschnittlich talentiert, vielleicht sogar ein bisschen Spielgestalten in gewissen Sachen. Bei Bayern wird ja das quasi vom System übernommen, dieses Spielgestalten, aber nicht ansatzweise so erfolgsstabil und so durchschlagskräftig, wie es zurzeit ist. Und da ist eben eine psychologische Komponente, schätze ich mal, dabei. Und natürlich eben auch die Mitspieler. Bei Donetsk wurde er sehr viel fokussiert und der Gegner konnte sich sehr viel auf ihn fokussieren. Des Weiteren ist es bei Bayern einfach, du kannst nicht quasi in Richtung ihm stärker verschieben und nicht dafür bestraft werden. Entweder er spielt den Pass raus oder er spielt zurück, die Seite wird verlagert und dann kommt zum Beispiel Robben oder jemand anderes. Koeman diese Saison auch sehr stark, wo auch letztes Jahr bei Juventus nicht ansatzweise Stammspieler und bei uns sehr viele Minuten gemacht und unglaublich hohes Niveau gezeigt. Und das ist eben auch die Mitspieler und eben der Trainer, der die Spieler besser macht, der ihnen sehr viel erklärt, aber eben auch das System wirklich auf dem Platz, wo man einfach nur auf der Position steht, wartet. Ori hat das jetzt letztens in diesem Match of the Day Ausschnitt erklärt, Van Gaal mit Guardiola ein bisschen verglichen und gesagt, Pep hat immer auf die Position geachtet, hat gesagt, nie in diese Zone gehen, wartet hier, der Ball wird schon zu euch kommen und man wartet und dann kommt der Ball und man hat wartet, man ist Fisch, man erhält den Ball in den Fuß und der Gegner muss zu dir hinlaufen, wenn er Raum deckt, muss zu dir verschieben, ist müde, läuft auf dich zu, du hältst den Ball und du musst eigentlich nur eine kleine Körpertäuschung machen und er ist schon, weil er diese ungute Dynamik hat, leichter auszuspielen. Und wenn du dann so schnell bist wie Costa, so unglaublich athletisch und technisch gut, und du hast immer wieder die Möglichkeit, diese Situation zu suchen und zu bekommen. Und wenn sie nicht kommen oder nicht im richtigen Timing oder du dir unsicher bist, kannst du den Rückball spielen. Wir haben 75% Ballbesitz. Wir haben technisch unglaublich passing-assistente Spieler, die sehr intelligent sind. Dann spielt er den Rückpass, dann verlagern wir nochmal und nochmal. Und dann kommt, und irgendwann kommt die Situation, wo er eben seine Qualität nutzen kann. Und das ist das Geheimnis des Guardiola-Systems. Es ist kollektiv darauf ausgelegt, das Individuum besser zu machen und den Spielern Möglichkeiten geben, sich selbst so zu helfen und ihren Mitspielern zu helfen. Und das ist auch dieser Aspekt des Positionsspiels, wieso das eigentlich so kreiert wurde. Ich meine, der geistige Vater ist eigentlich Johann Cruyff, der das mit Barcelona in den 80er, 90er spielen ließ. Mhm. Und da hat auch die Grundidee aus seiner Spielerkarriere mit Linus Michels bei Ajax, wo sie das zusammen so entwickelt haben und er und auch ein paar Sachen von Ernst Happel bei Feyenoord übernommen haben und das eben jetzt bei Bayern noch extremer genutzt wird als damals in den 70ern beziehungsweise in den 90ern, wo Cruyff das dann wirklich konzeptualisiert hat als Trainer und dann auch Van Gaal bei Ajax in 95 und Guardiola hat das alles und macht es noch besser und hat auch natürlich durch die heutigen Möglichkeiten, die finanziellen, auch die Zeit nach dem Bosman-Urteil hat er natürlich noch die Möglichkeit, noch bessere Einzelspieler für dieses System zu bekommen, sowohl bei Barcelona als auch bei uns. Und er nutzt eben die Qualität, die sich ihm bietet, extrem gut. Also andere Trainer haben auch ähnliche individuelle Qualität, vielleicht nicht ganz so, aber manche auch schon, zum Beispiel Real. Und das Spiel sieht ganz anders aus. Also Benitez, Real und Guardiolas Bayern sind drei Welten Unterschied für mich.
Ernsthaft, also so ein Trainer, der ja auch, keine Ahnung, als einer der Top-Trainer gilt, da siehst du so einen qualitativen Unterschied zwischen Guardiola und einem wie ihm.
Ja. Also in dem Fall Benitez Guardiola, ja.
Okay.
Ich glaube zum Beispiel, dass ein Laudrup, der gilt als etwas faul, als bisschen trainingsfaul mit seiner Mannschaft, auch bisschen analysefaul in der Gegnervorbereitung. Der könnte so gut sein wie Pep, aber er hat eben nicht diese Workrate und Pep ist ja ein Workaholic, der einfach, der bereitet sich ja sogar auf Freundschaftsspiele vor. Da gibt es ja diese Story von dem Benefizspiel gegen Dynamo Dresden, wo er irgendwie 5 oder 6 Spiele von Dynamo Dresden geguckt hat. Okay. Und da war natürlich nicht das Ziel, wie besiege ich den Gegner? Das ist ja ein Benefizspiel. Ich bin mir sicher, Guardiolas Ziel war, okay, wir spielen gegen diesen Gegner, der spielt auf diese Art und Weise. Ich kann dieses Spiel als Training, als Vorbereitung für meine Mannschaft nutzen. Das kann mir in Wochen, Monaten helfen. Mhm. Und diese Art von Mentalität, von Denkweise und Vorbereitung, da, in Verbindung mit der Kompetenz, das ist eben etwas, das es für mich im Weltfußball eben nur bei Guardiola gibt, in dieser Komplettheit auf diesem Niveau, auch wenn es natürlich andere sehr gute Trainer gibt. Ancelotti ist ein sehr, sehr guter Trainer, der auch Weltklasse ist, der nicht viel schlechter ist als Pep, aber eben doch etwas schlechter in meinen Augen.
Oh nein, ja, da müssen wir gleich noch drauf kommen. Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, wenn ich das so höre. Aber du hast jetzt schon so dieses System Guardiola so ein bisschen erklärt mit dem Positionsspiel und so. Kannst du mal so die taktische Grundausrichtung erklären, wenn man das überhaupt machen kann, weil er ändert ja seine Position so dauernd. Also für den Laien jetzt mal erklären, wie Pep Guardiola spielt, welcher Formation und wie er anfängt so.
Ja, Formation wechselt er teilweise dreimal in der Halbzeit, hat er ja letztes Wochenende eben gemacht, da hat er innerhalb von einer Halbzeit gegen Hannover hat er eigentlich dreimal drei unterschiedliche Formationen genutzt. Das heißt, wir haben begonnen mit einem 3-1-4-2, das wurde eigentlich sofort ad acta gelegt. Da hat Badstuber dann ist nicht mehr der Halbverteidiger in der Dreierkette gewesen, sondern spielte den linken Außenverteidiger. Und da hatten wir dann eine Art 4-1-4-1, beziehungsweise am ersten 4-1-4-1, wo Müller eben auf rechts ging, auf links ging und Koman auf rechts. und Kumann auf links, Müller auf rechts. Und danach hatten wir 4-4-1-1, wo Thiago auf links war, Kumann auf rechts und Müller die zweite Spitze, die sich immer wieder zurückfallen lässt, beziehungsweise im Wechsel mit Lewandowski. Das heißt, von der Formation her kann man bei Guardiola teilweise nicht mal eine Aussage machen in der Halbzeit, was er gemacht hat, weil er immer wieder die Formation umstellt. Die Formation selbst ist nur eine Staffelung, eine Grundbasis, die für die Bewegungen wichtig ist. Die Formation selbst ist aber nicht so wichtig, wie sie oft gemacht wird. Es wird ja oft Taktikanalysten unterstellt, die gucken nur die Formation an und dann sagen, ja, da hat jemand mehr Leute oder nicht in der Zone. Das ist sehr einfach gedacht. Bei Guardiola ist es ja auch oft so, dass wir in einer bestimmten Formation verteidigen und in einer komplett anderen Formation angreifen. Also zum Beispiel ein 4-1-4-1 gegen den Ball und mit Ball haben wir ein 2-3-5, wo die Außenverteidiger in Richtung Mittelfeld gehen, anstatt die Linie entlang zu marschieren, wie es andere machen, die Flügelstürmer sehr hoch und sehr breit stehen. Das hatten wir zum Beispiel in einigen Partien, wo eben Coman und Costa auf den Seiten unglaublich breit stehen und wir dann drei Spieler in der Mitte haben oder auch mit Robben und Costa mit Müller neben Lewandowski, während die drei zentralen Spieler quasi dahinter standen und die zwei Verteidiger Martinez und Boateng zum Beispiel eben absichern. Und das heißt, man kann rein von der Formation her nie sagen, was Pep machen wird. Und es ist auch schwer zu sagen, was genau er wann gemacht hat, weil er so viel umstellt.
Ja.
Entscheidend ist das Konzept, also das Positionsspiel. Aoi, in dem Interview, das ich bereits erwähnt habe, hat er gesagt, die 3P. Play, Possession, Position. Und Position ist das Wichtigste. Grundsätzlich heißt das, man hat den Ball nicht zu einem Selbstzweck, sondern man hat den Ball, um Spielzüge organisieren zu können und um Positionen einnehmen zu können. Mhm. Guardiolas Meinung, Guardiolas Ansicht über Fußball ist, dass man mit einer guten Aufteilung des Feldes Vorteile hat. Mhm. Man kann sich vorstellen, man stellt sich vor, man hat den Ball als rechter Innenverteidiger und alle Mitspieler stehen auf dem rechten Flügel. Mhm. Das wird nicht gut gehen, weil man wird sich schwer tun, zum Tor zu kommen. Sobald man hier reinspielt, ein Fehlpass, der Gegner verlagert, man ist komplett offen. Das heißt, man sucht nach Staffelungen, wo der Raum so aufgeteilt wird, dass die Mitspieler einander unterstützen können, aber sich nicht selbst den Raum zumachen.
Irgendwie erinnert mich das jetzt, wie du das erklärst, total an American Football, nur dass jeder Spieler der Quarterback ist und man immer mit so einer Formation dann starten kann. Aber erklär weiter, das ist total interessant.
Genau. American Football ist halt sehr undynamisch, aber prinzipiell ist es. Kann man sagen, dass eben die Aufteilung im Raum für Guardiola am wichtigsten ist. Das heißt, je nachdem, wo der Ball sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, soll man eine Position einnehmen. Und was da mit dem Ball passiert, sorgt dafür, dass man bestimmte Muster abruft innerhalb der Position. Das heißt, man versucht zum Beispiel, wenn man in einem bestimmten Raum verlagert, soll dort bereit ein Spieler stehen, der den Ball mit schönem Sichtfeld Richtung Tor und Richtung Mitspielern annehmen kann. Das sieht man ja oft bei uns, wenn Alonso mit einem langen Ball verlagert auf Coman oder auf Costa auf den Flügeln. Ja. Und die halten den Ball, blicken Richtung Mitspieler, Richtung gegnerischen Tor, sind sofort bereit für eine Aktion. Und in diesem Moment geht dann zum Beispiel Müller in die Tiefe, Lewandowski kommt, einer zieht sich heraus, sichert ab, bietet sich an, sie kreieren Dreiecke, Routen, das heißt viele Passoptionen. Und solche Sachen sind eben in diesem konzeptionellen Positionsspiel, das eben von Kohl, von dem in Spanien entwickelt wurde, versucht man dadurch Vorteile für die eigene Mannschaft zu generieren. Man generiert Überzahlsituationen im Ball nehmen, man generiert Ausweichmöglichkeiten, Verlagerungsmöglichkeiten, wo man eben auch wieder räumliche Vorteile hat. Und innerhalb dieses Konzepts gibt es noch so viele kleine Sachen, zum Beispiel ein Fokus auf Schnittstellenpässe zwischen die Linien, auf einen feinen Mann, der sich dort frei macht, anspielbar machen lässt. Dann gibt es auch zum Beispiel bestimmte Pässe, wo dann ein Spieler passt zu diesem Spieler und ein dritter Spieler bewegt sich nach vorne. Dadurch gewinnt man Raum, weil man einfach einen simplen Pass auf diesen Spieler spielen kann. Der hat meistens die Möglichkeit, sich zu drehen, beziehungsweise ist schon bereit mit dem Sichtfeld zum gegnerischen Tor, hat dadurch die Möglichkeit, Lochpässe zu machen, hinter die Abwehr zu spielen, das Spiel zu verlagern. Der Gegner muss sich wieder fallen lassen. Der Gegner verliert dann Raum, man drückt den Gegner nach hinten, spielt dann home, sucht nach Lücken, was man bei uns durchgehen sieht, generiert Überzahl in den Linien und solche Sachen sind eben immer für Guardiola im Vordergrund. Und die Formation selbst ist nur eben Mittel, um bestimmte andere Staffelungen eventuell ein bisschen besser mit dem Spielermaterial, das man hat, ausspielen zu können. Das heißt, wenn der Gegner bestimmte Abläufe hat, kann man sagen, okay, wenn wir hier einen Spieler positionieren oder hier oder in diesen Momenten läuft sich hier in der Fall, können wir diesen anspielen, können bestimmte Räume innerhalb der gegnerischen Formation, innerhalb der gegnerischen Abläufe bespielen und kreiert dadurch Raum, ist näher zum Gegner, zum gegnerischen Tor, ist weiter weg vom eigenen Tor und kann eben den Gegner nach hinten drücken und nach Löchern suchen, die man dann nutzen kann für Torchancen. Und auch weil die Aufstellung, die Aufteilung auf dem Feld so ist, wie sie ist, sehr gut ist, kann man nach dem Ballverlust sehr effektiv gegenpressen. Das heißt, man verteidigt sofort auch den gegnerischen Konter sehr gut. Einerseits, indem man einfach den Ball nicht verliert und den Ball ist kontern schwer. Andererseits eben, wenn man den Ball verliert, ist man sofort imstande, die Passoption des Gegners zu versperren, ihn zu langen Bällen oder zu Ballverlusten zu zwingen. Und das ist auch der Grund, wieso wir so unglaublich stabil sind in der Arbeit gegen den Ball. Und ist auch ein Aspekt im Positionsspiel, dass man offensiv und defensiv nicht voneinander trennt, denn eben manche sagen ja, offensiv ist einfach, wenn man Ball hat, wenn man angreift. Aber wenn man den Ball hat, verteidigt man ja auch, weil der Gegner nicht angreifen kann. Das heißt, man lässt den Ball laufen, man scheut manchmal diese Risikoaktion, das ja beim Van Gaal sehr kritisiert wurde. Und man versucht eben, Optionen zu finden, die im Rahmen der Spieler, die man hat, im Rahmen der Position, die man einnimmt, eben nicht riskant sind und trotzdem effektiv, trotzdem offensiv sind. Das ist ja Guardiolas große Stärke. Das heißt, wir lassen den Ball sehr sicher laufen, wir greifen trotzdem an, wir sind trotzdem tororientiert, wir finden trotzdem die Möglichkeit, den Gegner unter Druck zu setzen. Und das liegt auch sowohl an Guardiola, der diese Situation für die Spieler kreiert, als auch natürlich an den Spielern, die eben die Qualität besitzen. Wenn wir beide uns hinstellen statt Coman und Costa, dann werden wir nicht mehr über die Flügel angreifen, sondern diese tunlichst vermeiden. Aber indem man diese hat, sagt man, okay, wir haben sehr gute Dribbler, dann versuchen wir ihnen Situationen zu schaffen, wo ihre Dribblings sehr erfolgsstabil sind, sehr effektiv sind, sehr sicher sind. Dann können sie auch das Risiko nehmen, ins Dribbling zu gehen, weil das Risiko durch das System verringert wurde. Einerseits natürlich, weil man viele Anspielstationen hat. Wenn das Dribbling vielleicht doch nicht läuft, kann man eben zurückspielen oder woanders hinspielen oder einen Doppelpass machen. Oder wenn man den Ball doch verliert, ist man eben gut abgesichert durch die Spieler hinter dem Ball, durch die Spieler in Ballnähe, durch das Gegenpressing. Und man versucht einfach den Gegner herauszulocken aus bestimmten Positionen und einfach Räume zu generieren, Räume auszunutzen. Das ist im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt, ob ich es verständlich erklärt habe, aber das ist eigentlich das Grundprinzip, das Guardiola mit seinem Spielsystem verfolgt. Und die Formation und auch welcher Spieler genau spielt, hängt dann vom Gegner ab, hängt von quasi den Regeln, die der Gegner in dieses Spiel geht. Und man muss eben diese Regeln ausnutzen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist im Endeffekt wie ein kleines Rätsel. Ja. Aber diese Grundprinzipien, Kurzpass, Ballbesitz, Positionsspiel, die bleiben für Guardiola immer gleich. Und innerhalb dieses Konzepts gibt es ein paar Hilfsmittel, wie eben diese Läufe des dritten Mannes, Verlagerungen, Schnittstellenpässe und. Ganz viele Sachen, auch ganz viele individuelle Sachen. Man sieht zum Beispiel, Guardiola hat Boateng sehr fokussiert darauf trainiert, die Anlaufbewegung des Gegners zu lesen und diese auszunutzen, auch mit Körpertäuschen, aber eben auch mit seinen Passentscheidungen und mit seinem Pfeilaufverhalten. Und Guardiola macht dadurch den Spieler besser und der Spieler macht das System besser und das System hilft wieder dem Spieler. Und das ist einfach eine Symbiose, die ich persönlich sehr ästhetisch, sehr ansprechend finde und die für mich auch irgendwo in gewisser Weise die Ideale des Mannschaftsfußballs und also des Mannschaftssports und in diesem Sinne auch des Fußballs selbst reflektiert. Und für mich ist eben deswegen auch Guardiola der beste Trainer, weil er eben das seinen Spielern zutraut, seinen Spielern auch vermitteln kann, die Spieler besser macht in dieser Hinsicht, es sehr gut vermitteln kann und es für mich auch eine sehr interessante Art und Weise ist, Fußball zu spielen, sehr intelligent. Und trotzdem scheut es nicht Physis. Wir haben ja trotzdem Lewandowski in der Mannschaft. Ja. Es scheut auch nicht Einzelaktionen. Wir haben ja Costa, Coman, Robben auch über ihn oft sehr gut eingebunden, auch sehr fokussiert auf Dribblings. Und das ist eben für mich einfach zeigt, welche Arbeit Guardiola macht. Und das ist eben sein Konzept kurz erklärt in den Grundprinzipien.
Total gut erklärt. Und dass jetzt so wenige Vereine auf der Welt dieses Konzept, also dieses absolut positionsgetreue, so konsequent durchziehen, liegt es am Spieler, an dem Spielermaterial und am Trainer oder ist es so, bietet es so hohe Risiken? Es wundert mich halt, dass es irgendwie so wenig adaptiert wird von anderen Vereinen. Es wirkt auf mich so einzigartig noch. Also verwundert mich immer.
Ja, die Anwendung ist schwierig und es gibt auch relativ wenig Möglichkeiten, wirklich was zur Anwendung zu erfahren, außer man beschäftigt sich eben sehr fokussiert damit und auch sehr auch sehr zeitaufwendig, denn wir müssen sehr viel Spiele analysieren, sehr genau analysieren, um einen Einblick zu bekommen. Und da muss man lernen, wie vermittle ich das? Muss man auch irgendwo auch wahrscheinlich die Spieler eben dafür haben, auch die individuellen Sachen dahinter verstehen. Und das ist schwierig und deswegen machen es auch so wenige Mannschaften und auch so wenige Trainer sind dazu imstande, es zu tun. Wie gesagt, Laudrup, Paco Gemes oder auch meiner Meinung nach in der Ehrendivision Peter Bosch ist so ein Trainer, der das macht, die das sehr gut machen, wobei eben auch viele Trainer Einzelaspekte, wie zum Beispiel eben einfach eine gute Staffelung, eine gute Raumaufteilung, durchaus schon kopieren und das auch anwenden und damit auch ganz gut fahren. Also bei Thomas Tuchel, ich gehe davon aus, dass er sich mit Guardiola ausgetauscht hat, ich gehe davon aus, dass er sehr viel recherchiert hat zu diesem Thema, dass er sich eben auch sehr damit befasst hat und ich würde auch sagen, Dortmund kann man durchgehen lassen, die spielen auch dieses Positionsspiel und ist für mich eben eine sehr interessante Spielweise.
Gab es ja sogar so Medienberichte, dass sich Tuchel mit Guardiola getroffen hat.
Ja, regelmäßig zum Abendessen. Aber ob es stimmt,
ja, keine Medien. Ahnung. Ja, du hast ja Boateng schon angesprochen. Welche Spieler haben denn bei Bayern so am meisten profitiert vom Pep? Weil da haben wir halt damals so vor 3 Jahren gerätselt, ja, wer profitiert nicht. Gomez haben wir damals schon gesagt, der wird nicht lange bei Bayern bleiben. Aber welche Spieler haben sich so unter Pep am meisten weiterentwickelt? Weil was ich zum Beispiel halt mir damals vorgestellt habe, dass er sehr viele junge Spieler etabliert. Aber das hat er ja eigentlich nicht wirklich getan. So, also wer profitiert aus deiner Sichtweise?
Nein, also er hat, glaube ich, fast jeden Spieler zumindest ein bisschen bis sehr viel weiterentwickelt. Mhm. Ich fand Boateng schon in der Endphase der Heinkes-Ära, also ab März der Champions-League-Saison, schon sehr, sehr gut und fand ihn jetzt unter Guardiola noch besser, Spielaufbau noch besser. Auch eben dieses Lesen von gegnerischen Bewegungen und Staffelungen ist extrem gut geworden, ist absolute Weltklasse. Alaba ist noch etwas besser geworden, noch etwas balanciert in seinen Entscheidungen. Ich fand auch Robben noch ein kleines Stück besser. Mhm. Könnte man auch sagen, Koeman und Costa sind
ja, auf jeden Fall,
im Vergleich zu dem Verein, wo sie waren, natürlich sprunghaft angestiegen. Lewandowski, finde ich, hat sich sehr gut verbessert. Ich finde auch Spieler, die, wo man es nicht unbedingt glaubt, wie eben Højbjerg und Weiser, haben sich verbessert. Sie spielen halt nicht bei uns, aber sie sind besser Fußballer geworden. Ich meine, bei Weise wird immer gesagt, der schafft vielleicht mal den Sprung als Flügelstürmer. Und jetzt ist er einer der besten Rechtsverteidiger der Hinrunde in der Bundesliga bei Hertha geworden und hat wirklich gute Leistung gezeigt. Und ich glaube, die haben sich eigentlich alle verbessert oder sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Es gab natürlich Spieler wie Shaqiri, die einfach nicht ins System gepasst haben, wo es dann vielleicht so wirkt, als ob sie schlechter geworden sind, wo ich einfach nur sagen würde, ja, der stagniert und passt nicht ins System. Eben auch, was ich vorher sagte, manche Spieler profitieren halt eben sehr vom System. Es gibt auch Einzelfälle, die nicht davon profitieren, auch wenn es vielleicht dann eher am Verständnis, an der Vermittlungsfähigkeit liegt, sowohl Trainer als auch Spieler. Im Endeffekt würde ich sagen, es hat sich eigentlich jeder verbessert. Auch Kroos ist wirklich besser geworden, spielt sehr gut bei.
Bei Real. Ja, ich hätte total gern auch Kimmich nochmal eine weitere Saison mit Guardiola gesehen, weil der hat mich auch so verblüfft. Für mich wirkt er echt wie Alonso in klein und das in dem Alter und so unfassbar gut.
Ich finde ihn deutlich talentierter als Alonso.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Im Passspiel, aber beweglicher, Dribbelstärke, auch noch ein bisschen sauberer im Bewegungsspiel. Also ich finde Kimmich unglaublich talentiert. Ich habe ihn bei Bullmar schon kurz gesehen. Von der deutschen Jugendmannschaft war sehr positiv eingestellt gegenüber dem Transfer, aber auch gedacht, gehofft, dass er eine Chance bekommt, beziehungsweise eigentlich sogar gedacht, er erhält mehr Chancen, als er noch bis jetzt mehr erhalten hat. Krass. Aber spielt sehr gut. Einer ist, wo ich es ein bisschen schade finde, dass er nicht mehr spielt, ist Gaudinho. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage, ist halt jung, ist unkonstant, vielleicht ist er einfach nicht in Form. Wenn er gespielt hat, fand ich den sehr, sehr gut, auch sehr schön anzusehen. Ich gehe auch davon aus, dass er vor Guardiola nicht so gut war, wie er es jetzt ist oder wie er es in diesen Einsätzen war.
Ja. Vor 3 Jahren, da haben wir am Ende so unsere Erwartungen an Guardiola so formuliert. Hat jetzt für dich persönlich Guardiola eigentlich deine mega hohen Erwartungen erfüllt oder gibt es noch was, wo du sagst, ah nee, da hätte ich mir noch mehr erwartet?
Ja, vielleicht nicht ganz. Also ich finde, dass seit ungefähr 8 Monaten Neuer nicht mehr so extrem eingebunden wird wie zuvor. Also seine Ausflüge sind nicht mehr ganz so weit nach vorne, mit und ohne Ball. Das haben sich ein bisschen zurückgenommen. Da hatte ich eigentlich eher gehofft, es wird noch extremer, noch extremer. Es ist ja am Anfang extremer geworden und es ist jetzt wieder zurückgegangen. Und ich hätte gehofft, es geht weiter, noch extremer, dass wir den teilweise wirklich am Mittelkreis, am Ende quasi aufbauend sehen. Auch ab und zu mal Unterdruck. Das hat es nicht gegeben. Auch ein paar andere abstruse Wünsche gab es nicht.
Ja.
Aber im Endeffekt bin ich schon sehr zufrieden mit ihm, ja.
Also du knüpfst deine Zufriedenheit jetzt auch nicht, weil was halt so viele machen, was mich so wundert, dass...
An die Titel?
An die Titel natürlich, aber auch an die Niederlagen in den Champions League Halbfinalen. Da heißt es tatsächlich, also ja, der hat es da nicht geschafft, also ist er jetzt wesentlich schlechter als Heinkes.
Da ist mein Kritikpunkt nicht an den Spielen und an der Einstellung in den Spielen, da ist mein Kritikpunkt an der sehr schlechten Umgang mit den Verletzungen. Also selbst die Spieler zu früh ein nach Verletzungen, wir verletzen zu viele Spieler, gibt es zig wissenschaftliche Studien, unterschiedliche Leute, Verheyen, Ekstrand, die zeigen, dass Trainer im Normalfall schuld sind für Verletzungen. Oder eben auch das erste Team, das Medical Staff oder auch eben das Fitness Staff. Persönlich ist es vermutlich bei uns eine Mischung. Ich glaube, dass im Ärzteteam irgendwas nicht passt, im Physioteam. Und ich glaube aber auch, dass Guardiola ein paar Sachen nicht macht. Ich glaube, insbesondere die Winterpause ist ein bisschen problematisch. Ich habe so nach bisschen Recherche in seiner Zeit bei Barcelona, seiner Zeit hier, Aussagen von Spielern in diesen Phasen, was ich so mitbekommen habe, wenn diese Berichte eben stimmen, wenn man auch die Sachen, die ich da Schluss gefolgert habe, stimmen, die haben ja in Spanien eine sehr kurze Winterpause, die eigentlich keine wirkliche Winterpause ist. Und da hat Guardiola ihn ziemlich lange freigegeben und dann normal trainiert. Und bei uns haben sie noch ein bisschen länger frei und trainieren dann extrem hart. Und ich glaube, dass diese Überlastung dann eben im Frühjahr noch stärker ist als im Herbst eh schon. Ja. Und da wir im Frühjahr noch mehr Verletzungsprobleme haben, eben in der kritischen Phase April, Mai auch, was auch für mich der Grund war, wieso wir in den letzten zwei Champions League Halbfinals so schlecht ausgesehen haben gegen Real und gegen Barcelona, wir eben nicht fit waren und auch die Spieler nicht fit waren und auch viele Probleme hatten, die Spieler einspielen zu lassen in der Zeit davor, wegen angeschlagenen Spielern, verletzten Spielern. Und bei Barcelona gab es das nicht in diesem Ausmaß, nicht ansatzweise. Spieler waren viel deutlich länger fit und ich glaube eben, der Umgang mit der Winterpause, das kannte Guardiola nicht und ist etwas falsch umgegangen damit bisher.
Aber das
Problem des Ärzteteams, das ist meine Hypothese, aber stimmt, weiß man nicht. Ich will mich auch nicht festlegen, ich habe vielleicht absolut Unrecht, aus dem, was ich so Recherche deduziert habe und eben aus den Verletzungszahlen und wissenschaftlichen Studien dazu.
Das ist halt zumindest ein augenscheinlicher Aspekt, den man halt so sehen kann. Ich habe mich halt auch gefragt, das gibt's doch nicht, dass er daraus nichts lernt. So damals Robben wird im DFB-Pokal gegen Dortmund eingesetzt, verletzt sich sofort wieder. Und jetzt
ich fand ja bei Ribéry so extrem.
Das wollte ich gerade sagen. Hey, vom Zagreb-Spiel, also das ist jetzt auch wieder total subjektive Fansicht, aber ich stand schreiend vom Fernsehen. Warum bringt der den von Anfang an in Zagreb bei diesem Scheiß-Spiel? Was überhaupt nichts bringt.
Und absolut. Dann ich habe die Spiele, die er gespielt hat, habe ich bei beiden gehofft, dass er nicht spielt. Und dann hat er auch noch von Anfang an gespielt. Und mein Gedanke war, hoffentlich tut er sich nicht weh. Hoffentlich hält er es zur Winterpause aus.
Das war mein einziger Gedanke.
Und er hat es nicht geschafft. Es war für mich zumindest irgendwie vorhersehbar. Und ich weiß eben nicht, ist da Guardiola schuld, dass er ihn einfach einsetzt? Hat das Ärzteteam gesagt, ja, nee, der ist fit, den darf
aber Guardiola könnte es zumindest verhindern, dass er spielt. Er könnte da auch sagen, nee, du spielst nicht.
Genau, absolut. Und da muss man, oder kann man ihm wahrscheinlich einen Vorwurf machen, eben auch in Hinblick auf diese Studien, die es dazu gibt, auch eben Erfahrungswerte, wenn man sich ansieht, welche Vereine, welche Trainer haben, wie konstant bestimmte Verletzungen, Verletzungsmuster. Zum Beispiel gibt es auch in Verdütten hat in der Niederlande seit Jahren jedes Mal in bestimmten Kalendermonaten Verletzungen. Jedes Jahr. Und das ist einfach der Fall, weil er seine Periodisierung im Training so macht. Und dann werden die irgendwann überlastet. Die Intensität wird nicht hochgefahren. Das Volumen vielleicht sogar noch höher gemacht. Die Intensität nicht heruntergefahren. Und dann gibt's eben diese Verletzungen und die sind jedes Mal in bestimmten Monaten, jedes Jahr. Und es ist schade, dass jemand, der so intelligent, so kompetent ist wie Guardiola, es nicht geschafft hat, das auszumerzen. Und wobei man auch sagen muss, im Endeffekt sind das zwei Saisonzyklen. Vielleicht hat er es beim ersten Mal für Pech gehalten und beim zweiten Mal ist halt dann ausgebessert worden. Und vielleicht wird es ja dieses Jahr anders sein, aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Das ist sehr schade.
Glaube ich auch, weil das letzte Zitat, was ich von ihm da gehört habe, war, ja, hey, die Jungs machen die gleichen Trainingseinheiten wie Lewandowski, Müller und Lahm. Die verletzen sich nie. Er hat es genannt, it's a mystery. Und das hat mich irgendwie schon gewundert, dass so ein Typ wie er sowas...
Andere Genetik, andere Belastung, ja. Andere Muskulatur auch. Manche Spieler sind eben... Müller hat kaum Gewicht auf seinen Körper, also schlaksig ist. Lewandowski ist wahrscheinlich einfach... dem ist das in die Wiege gelegt worden. Lahm hatte nie Verletzungen. Der hatte bei Guardiola mehr Verletzungen als bei jedem anderen Trainer zusammen bis jetzt, muss man auch dazu sagen. Ja. Alaba ähnliches. Und... es ist auch ein Unterschied, wie die Muskelfasern bestückt sind und die Ernährung, der Körperfettgehalt, und das sind ganz viele Sachen, und da kann man nicht sagen, die drei machen das, dem passiert nichts. Ja. Und auch die Position, die Anforderungen sind ganz anders an dieses Spiel. Also Rafinha hat ja eine sehr angenehme Rolle im Vergleich zu seiner Schalke-Zeit, wo er auf- und abmarschierte, ist er ja jetzt eher in einem Tar, wo geht zur Mitte und verteilt einfach Bälle ohne besondere läuferische Arbeit, um es jetzt übertrieben, natürlich auch etwas polemisch auszudrücken. Ja. Das sollte man nicht über den Kamm scheren. Und das, letztes Jahr gab es auch ein Zitat von Guardiola, bevor diese ganz große Verletztenmisere losging im Frühjahr, beziehungsweise als es anfing und er danach befragt wurde, hat er gesagt, Verletzungen und Einsatz und Intensität, die entstehen nicht im Körper, die entstehen im Kopf. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist das falsch. Denn wenn der Körper müde ist, entstehen Verletzungen, und besonders auf diesem hohen Niveau. Und die können noch so sehr wollen, noch so bissig sein. Mhm. Es wird Verletzungen geben, wenn der Körper überlastet ist und trotzdem sich auf diesem hohen Niveau bewegen und leistungsfähig zeigen muss.
Okay, wir haben jetzt schon so lange geredet und wir sind immer noch bei Pep Guardiola. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschleunigen, weil ich will dich ja auch nicht...
Schön über ihn zu reden, lang haben wir ihn ja nicht mehr.
Ja, es macht auch so Spaß, dir halt zuzuhören vor allem.
Ich bin froh, wenn mir irgendwer zuhört.
Ich glaube, das machen schon genug. Was ich noch fragen wollte, was glaubst du denn, was kann Pep mit Bayern jetzt in der Saison noch erreichen, und was bleibt danach von Pep? Ist es was man behalten kann, was er ihnen jetzt gezeigt hat, oder ist es was mit dem nächsten Trainer geht? So.
Es hängt davon ab, was der nächste Trainer macht. Wenn er an diesen Fundamenten weiterarbeitet, sich mit den Spielern austauscht, wenn Ancelotti eben Verständnis hat für Guardiolas System, die Sachen auch vermitteln kann, wird es vielleicht gleich beim, vielleicht besser werden, vielleicht nur marginal abnehmen. Vielleicht kann man das mit anderen Sachen kompensieren. Ich meine, wenn wir ein bisschen schlechter spielen, aber deswegen alle Spieler fit sind, werden wir wahrscheinlich erfolgreicher sein, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so extrem gut sind in unseren besten Momenten. Aber vielleicht kommt, also bei Ancelotti nicht, aber vielleicht kommt nach Ancelotti ein Manndeckungstrainer, der Kick and Rush spielen möchte. Dann bleibt nichts mehr von Guardiola übrig. Aber natürlich ist, ich meine, Fußball ist ja irgendwo Intuition, und durch dieses Training werden die eben zu dieser Intuition hingeführt, also weil die immer wieder diese Abläufe hatten, immer wieder diese Gedanken ihnen eingetüchtert wurden, diese Bewegungen. Dadurch haben sie ja natürlich das Intus, haben auch natürlich von Guardiola ein Verständnis dafür bekommen. Es werden viele Sachen bleiben, einige kollektive Sachen, noch viel mehr eben individuelle Sachen. Boateng wird nicht vergessen, dass ihn Guardiola beigebracht hat, wie man eine Situation liest und wie man auf ein bestimmtes Anlaufverhalten reagiert. Martinez wird nicht vergessen, wie man in bestimmten Situationen herauswirkt und wie man für einen herauswirkenden Spieler in der Kette absichert. Solche Sachen, die Guardiola fokussiert hat, und auch natürlich Heinkes davor fokussiert hat, wird man nicht vergessen. Man hat ja auch der Guardiola immer wieder unglaublich schnelle Konter gesehen. Wir haben ja auch in den letzten Wochen einiges schöne, schnelle Kontertore erzielt, wo auch sicher ein Stück Heinkes drin ist. Das darf man auch nicht vergessen. Und auch Heinkes hat ein sehr gutes Fundament hinterlassen, welches auch unter Guardiola hilfreich war. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass Guardiolas Fundament auch unter Ancelotti hilfreich sein wird.
Und was glaubst du, was kann Pep mit Bayern noch erreichen? Ich weiß, das ist immer schwierig zu sagen und hängt von vielen Faktoren ab, aber wie siehst du die Bayern in der Saison? Vor allem jetzt natürlich auch Champions League.
Kannst du das wiederholen, bitte?
Was glaubst du, kann Pep mit den Bayern die Saison noch erreichen, vor allem auch in der Champions League?
Achso, ja, gewinnen kann er sie. Fußball ist so viel Zufall. Man kann in beiden Spielen die bessere Mannschaft sein und trotzdem ausscheiden. Man kann mal einen blöden Elfmeter, blöden Eigenfehler, blöden irgendwas machen, eine Gegneranalyse passiert, ein Missgeschick, eine Misskommunikation oder einfach ein kleiner Fehler in der Analyse. Man stellt falsch um, man passt falsch an. Es können so viele Sachen passieren. Ein Spieler ist krank, möchte nicht sagen, will spielen, zeigt ein schlechtes Spiel. Das sind so viele Sachen drin, auch einige außerhalb der Kontrolle des Trainers, die auch einfach Sachen, die schlichtweg Zufall sind manchmal. Deswegen ist das natürlich schwer vorauszusagen. Wir könnten im März schon draußen sein, aber wir könnten auch eben die Champions League gewinnen. Ja. Persönlich sehe ich uns als sicher in den Top 5 der Favoriten. Wahrscheinlich sind wir auch der Top-Favorit, zumindest jetzt. Und wenn man die Verletzungen unter Kontrolle hält, glaube ich, haben wir auch die besten Chancen.
Okay. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir schließen Pep vorerst mal ab. Mal schauen, was noch alles passiert. Und wenden uns mal der Zukunft zu, Carlo Ancelotti. Kannst du uns da irgendwie mal so eine kleine Einleitung in Carlo Ancelotti geben? So wie lässt er spielen? Was ist er für ein Typ? Und wo sind vielleicht so die Unterschiede zu Pep Guardiola, die größten?
Er hat nicht, das Positionsspiel hat er nicht in seinem Repertoire, auch wenn die Staffelungen sehr gut sind in der Offensive. Besonders die Rollenverteilungen sind sehr gut. Also Ancelotti kann Spieler sehr gut einschätzen, weil er das kann. Erkennt er die Muster, die Spieler gerne abrufen, die sie intuitiv einfach haben. Jeder Spieler hat, auch wenn man ihm keine Vorgaben gibt, hat er bestimmte taktische Bewegungen, hat bestimmte Stärken, Schwächen, bestimmte Muster, an denen er sich orientiert. Und das kann er sehr, sehr gut einschätzen. Das verbindet ihn zum Beispiel mit Jürgen Klopp, aber eben auch mit Sir Alex Ferguson. Und Ancelotti ist rein taktisch wahrscheinlich oder zumindest strategisch noch ein bisschen kompetenter als die beiden, würde ich persönlich sagen. Kann eben Spieler sehr gut einschätzen. Da hat man zum Beispiel gesehen, bei Real hat er ja auch für Di Maria eine sehr interessante, lässige Rolle gefunden. Auch für Modric, für Cristiano. Ja. Haben auch eben die Champions League unter ihm gewonnen. Dann hat er bei Chelsea damals, wie er war, eigentlich eine sehr, sehr offensiv starke und trotzdem auch defensiv stabile Mannschaft gefunden. Mit Milan damals gegen Liverpool in diesen zwei Champions League-Spielen waren sie auch ähnlich besetzt, bisschen anders, weil die individuelle Besetzung ein bisschen anders war, auch das System ein bisschen anders. Rein von den Formationen her ist er auch flexibel, auch wenn er nicht so umstellungsfreudig ist wie Guardiola. Der stellt für das Spiel um, dann stellt er im Spiel noch einmal um. Bei Ancelotti ist eher so, der findet 2-3 Formationen, 4 Formationen, die auf diese Mannschaft, auf die Spieler passen. Und je nach Fitness der Spieler und nach bestimmten Aspekten des Gegners und der Situation stellt er dann vor dem Spiel oder in der Halbzeit zum Beispiel um. Das heißt, er hat bei Milan sehr oft mit der Raute spielen lassen, im 4-3-1-2. Hat auch bei Milan manchmal den Tannenbaum spielen lassen, 4-3-2-1. Bei Chelsea war es ein 4-3-3. Teilweise auch sehr asymmetrisch, sehr großer Fokus auf links, auf Angriff über links mit zum Beispiel Cole und Malouda, der dort seine beste Phase erlebte, gegen den Ball manchmal 4-4-2 gespielt, manchmal eben eine Raute, manchmal 4-5-1. Dann hatten sie bei Real auch ein asymmetrisches System, wo sie 4-1-4-1 spielten, aber Di Maria, ein eigentlicher Flügelstürmer, die linke 8 war und Cristiano Ronaldo, der linke Flügelstürmer, in Richtung Mittelsturm ging, defensiv nicht arbeitete und Di Maria dann den Raum übernahm. Und später haben sie dann komplett auf ein 4-4-2 umgestellt mit Benzema und Ronaldo vorne, auch oft eben zum Beispiel Bale und Di Maria auf den Flügeln mit Modric in der Mitte, hatten sehr gute Bewegung im Aufbauspiel, defensiv waren sie ziemlich stabil, sind natürlich nicht so intensiv, nicht so extrem und auch nicht so stark im Pressing wie Guardiola, ist die Mannschaft auch nicht so duckvoll, nicht so Ballbesitz und positionsorientiert wie Guardiola im Spielaufbau, im Spiel mit Ball. Aber im Endeffekt ist er ein sehr, sehr kompetenter Trainer, der nicht so extrem ist wie Guardiola einfach in diesen taktischen Sachen, aber trotzdem sehr viel Ahnung davon hat und auch sicher eine gute Wahl ist. Es wird natürlich die Frage, wie schnell, wie konstant, wie schnell schafft er die Mannschaft, sein System beizubringen. Wie ist es mit der Vermittlung? Wie wird es mit der Sprache sein? Wie konstant wird man sein mit und ohne Ball? Auch insbesondere im Kontext. Ancelotti hat nie in der deutschen Liga gearbeitet. Diese Konter, so extrem schnell, ob er die jemals wirklich mit solchen konfrontiert wurde, auch mit diesen sehr kompakten Formationen. Es wird interessant. Mhm. Im Normalfall sollte es gut laufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Champions League rausspringt dabei. Aber es kann auch scheitern. Also, obwohl ich bin eigentlich guter Dinge, weil er eben sehr kompetent ist, auch wenn er für mich eben hinter Guardiola sich anstellen müsste.
Bei Spielverlagerungen gab es da auch einen ziemlich coolen Artikel vom letzten Jahr, glaube ich, Carlo Ancelotti, ein stoischer Maestro, kann ich euch
genau,
auch verlinken.
Genau, den hat Konstantin Eckner, der ist bei Twitter unter @cc_Eckner zu finden, hat auch seine eigene Seite, schreibt auch für andere Seiten und nicht nur für uns. Also sehr guter Artikel immer und auch dieser Artikel über Ancelotti ist sehr cool, zeigt auch als Einstieg, glaube ich, den Spieler Ancelotti, erklärt auch ein bisschen den Kontext dieser großen Sacchi, dieser großen Milan-Mannschaft und dann eben auch Ancelotti als Trainer. Also ist auf jeden Fall auch von mir eindeutig eine Empfehlung.
Ach, sehr gut, ja. Ja, aber von meinem Gefühl so als Laie eher, da wird sich auf jeden Fall einiges ändern, weil ich habe mir das mal so angeschaut, so Real Madrid hatte dann meistens einfach so 50% Ballbesitz und der hat das wirklich komplett anders betrieben als Bayern. Ganz ketzerisch würde ich jetzt natürlich auch sagen, ja, wie wenn Carlo Ancelotti ein bisschen schlechter ist als Guardiola, wie konnte er dann Guardiola mit Real im Champions League Halbfinale doch so deutlich schlagen?
Wir waren nicht ganz auf Höhe unserer Form, auch wieder Verletzungsprobleme, bei denen hat alles gepasst. Im ersten Spiel fand ich uns die ersten 10, 20 Minuten extrem gut. Ja. Dann kam eben dieses Tor. Es fällt auch nicht jedes Mal bei diesem Angriff. Und wenn du dann in Führung bist und mit der Führung im Rücken spielen kannst, dann ist es natürlich vorteilhaft. Also es ist auch eben immer eine Frage der Mannschaft, der Situation, des Kontexts. Deswegen würde ich da nicht zu viel auf die Trainer rauslesen. Aber wie gesagt, der Unterschied ist nicht riesig. Das ist eher gering und es gibt wenige, bei denen der Unterschied zu Guardiola in meinen Augen so gering ist wie eben bei Ancelotti. In manchen Sachen ist er vielleicht auch durchaus besser. Vielleicht hilft es dann auch der Mannschaft, dieses sehr komplexe Guardiola-Spiel mit diesen sehr, sehr vielen Erklärungen zu allen Punkten und dann eben einer wie Ancelotti, der das auch macht, aber eben simpler und auch in der Vermittlung ganz anders. Vielleicht wird dann eine unglaublich gute Mischung. Wir werden noch deutlich besser. Das kann natürlich auch sein. Also ich bin gespannt, wie es genau verläuft.
Was glaubst du denn, wenn jetzt erster Spieltag wäre, Ancelotti stellt auf, wie ungefähr stellt er auf und wen lässt er da so spielen? Also welche Leute, auf wen steht der so? Also kann man das jetzt schon irgendwie wie sagen, wer profitiert von Ancelotti?
Nochmal bitte.
Erster Spieltag jetzt, wir stellen uns mal vor, es wäre der erste Spieltag. Was glaubst du, wie würde Ancelotti so ganz grundsätzlich aufstellen? Auf wen setzt der? Wer könnte von ihm profitieren?
Das ist, Guardiola stellt so viel um, hat so viele Ideen und trotzdem fand ich es bei ihm leichter, als ich es bei Ancelotti finde beim Vorhersagen. Ich glaube, Ancelotti wird nicht so viel umstellen. Mhm. Rein von den Spielern her, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Viererkette eigentlich ziemlich gleich bleibt. Auch, dass Alaba wieder verstärkt einfach als Linksverteidiger agiert. Mhm. Auf rechts glaube ich, dass er Lahm nutzt, bin mir nicht 100% sicher, und zentral Boateng und dann eben einer, entweder Batschel oder Martinez neben ihm. Im Mittelfeld gehe ich davon aus, dass er Thiago Vidal Alonso bevorzugt, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Götze da auch immer wieder ins Mittelfeld kommt und dann eben vorne Lewandowski, Müller, Costa spielen und dann eben Koeman immer wieder in der Rotation reinkommt. Und ich glaube, dass das wird eben bevorzugt werden. Vielleicht jetzt auch eher Richtung mit Koeman, mit Costa, mit Müller, mit Lewandowski und dann eben zentral im Mittelfeld vielleicht wirklich Thiago Vidal oder so. Aber also ich glaube, der erste Tipp wäre wahrscheinlich das, was ich jetzt am ehesten vermuten würde. Und ich glaube, diese ganz unorthodoxen Sachen, wie dieses 2-3-5 in eigenem Ballbesitz mit den einrückenden Außenverteidigern, auch diese Formation, wie wir es letztes Jahr teilweise hatten, wo wir eine Raute im Mittelfeld hatten. Und die Raute war einfach wirklich besetzt aus Götze, Robben, Ribéry, Alonso und davor nochmal Müller und Lewandowski. Also extrem, extrem nach vorne orientiert, einfach rein von den Spielern her. Ich glaube, diese Extreme wird es nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich hoffe natürlich, dass es nicht. Ich würde es natürlich weiterhin begrüßen, wenn wir sowas im Petto hätten, aber es bleibt abzuwarten, wie er es genau handhabt. Aber diese erste Formation kann ich mir, dieses 4-3-3, 4-1-4-1, könnte ich mir wahrscheinlich jetzt gerade am ehesten vorstellen.
Ich bringe gleich mal, wolltest du noch was sagen?
Aber man muss natürlich auch abwarten, welche Spieler gehen, welche Spieler sind in Form, welche Spieler werden vielleicht geholt. Das ist natürlich auch wichtig. Also sollte Ribéry, ich hoffe natürlich, dass er wieder fit kommt, aber vielleicht kommt er nicht wieder. Sollte er komplett fit wiederkommen, wird er vielleicht eine Option im offensiven Mittelfeld oder auf den Flügelstürmerpositionen, oder vielleicht verlässt uns ja noch einer der Verteidiger, einer der zentralen Mittelfeldspieler, oder irgendeine Mannschaft entscheidet sich, Robert Lewandowski und seinen Beratern 400 Millionen zu zahlen. Es kann alles passieren. Es ist langer Winter, langer Sommer noch vor uns. Vielleicht, aber rein am Spielmaterial jetzt, was ich von Ancelotti weiß oder vermute, und die Spieler, die in Form sind und die Qualität, die sie haben, würde ich diesen ersten Tipp von mir wahrscheinlich als am wahrscheinlichsten sehen.
Vielleicht nimmt Pep Thiago noch mit. Dann schaut es auch schon wieder anders aus.
Ja, das dann wäre ich ein bisschen sauer auf Pep. Also dann wird die Trauer der Wut weichen, glaube ich. Das ist ansatzweise. Thiago schaue ich schon relativ gerne beim Fußballspielen zu.
Ich auch. Ich würde noch gleich ein paar Hörerfragen mit reinbringen, so, wenn wir schon so in Richtung Ende gehen.
Hat da auf Twitter wirklich jemand geantwortet?
Ja, ein paar Leute haben auch auf Facebook haben einige geschrieben. Ich suche jetzt mal ein paar raus. Vollgas-Veranstaltung zum Beispiel auf Twitter fragt, was kann der Trainerwechsel bei Bayern für Mario Götze bedeuten? Ist das einer, der profitieren kann?
Interessante Frage. Ich glaube, dass Götze unter Ancelotti besser einpasst, ein bisschen, weil Götzes große Stärke, neben den ganzen anderen Stärken, die er hat, aber dieses Alleinstellungsmerkmal ist, dass er trotz all dieser anderen Stärken, diese Spielintelligenz, diese technischen Fähigkeiten, vermag er es, in unpassende Situationen, wo die Staffelung nicht ganz sauber ist, wo die Abschnitte nicht passen, Balance reinzubringen, sich im richtigen Moment, im richtigen Raum anzubieten und den Ball erfolgsstabil zu behaupten und weiterzuspielen. Das ist eine unterschätzte, unauffällige Fähigkeit, die man auch bei Guardiola durchaus braucht. Iniesta hat er da oft genutzt auf diese Art und Weise. Aber bei Guardiola übernimmt ja dieses System, die Struktur, das Positionsspiel, übernimmt diese Balance bereits. Das heißt, Götze muss das nicht machen. Es kommt einfach nicht dazu. Und dadurch wurde ein bisschen diese spezielle Stärke genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das unter Ancelotti wieder stärker zum Tragen kommt, dass er dann vielleicht auch mal öfter als Achter in einem 4-3-3 spielt, oder dass man vielleicht mal eine Raute hat mit Götze als Zehner und dass er dann eben diese Fähigkeiten mehr zeigt. Das könnte ich mir vorstellen, dass Götze davon durchaus positiv profitiert, zumindest im Sinne der Außendarstellung, im Sinne von wie auffällig, wie präsent ist er in unserem Spiel. Mhm.
Die nächste Frage von Just zu dem TUS, der geht eher.
Der geht, Twitter-Name.
Ja, der ist total cool. Der geht eher.
Also, jetzt auch Vollgasveranstaltung war auch cool.
Ja, auf jeden Fall. Der geht eher in die Richtung, wer könnte denn kommen? Und er bringt da Verratti ins Spiel, weil der Ancelotti gesagt hat: mal, das ist der beste Spieler, das ist mein Wunschspieler.
Ja. Ist vorstellbar, weil ich denke, dass Alonso spätestens nach der nächsten Saison weg ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht dann auch Thiago geht. Mit Verratti hat man einen Spieler, der kann sowohl mit Thiago spielen, der könnte auch statt Thiago spielen. Ist unglaublich talentiert, sehr jung, aber ich bezweifle, dass man ihn bekommt. Auch wenn ich halte auch sehr viel von ihm. Mhm. Ich hätte ihn auch gern bei uns durchaus. Aber wir haben einerseits gute, totale Mittelfeldspieler, andererseits kostet er natürlich sehr, sehr viel. Ja. Ob es dann doch jemand anders wird oder keiner. Ich hätte zum Beispiel auch Pjanic von ASO, ein Spieler, der deutlich weniger kosten würde. Ist natürlich auch etwas älter, aber noch immer nicht alt. Sehr talentiert, sehr gut. Könnte man ziemlich sicher bekommen. Wäre auch zum Beispiel ein Spieler, den man holen könnte, der interessant wäre. Und ansonsten, ich glaube, auf die Flügelstürmposition hängt es davon ab, kommt Robben wieder, Kommt die Barry wieder? Wie gut kommen sie wieder? Wenn sie wieder fit sind, sind sie eh super Optionen. Vielleicht möchte ohnehin Ancelotti hier austreten, aber vielleicht kommen sie auch nicht wieder. Und Ancelotti sieht sowohl Müller als auch Götze eher als zentrale Spieler und holt da vielleicht noch einen Flügelstürmer oder einer der jüngeren Spieler wird fokussiert. Das sind auch interessante Mittelstürmer. Glaube ich nicht, dass er holt. Außenverteidiger, vielleicht einen rechten Außenverteidiger. Lahm wird ja doch älter, ist in dieser Saison nicht so unglaublich fehlerfrei und perfekt wie sonst. Ja. Rafinha hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr von Pep profitiert und auch vom System und von der Rolle innerhalb des Systems, ob es diese auch bei Ancelotti geben wird, ist fraglich. Vielleicht wird dann eben auch Ancelotti nicht diese hohe Meinung von Rafinha beziehungsweise nicht diese Rollen für ihn schaffen und vielleicht wird man dann wirklich nach einem jungen, talentierten Rechtsverteidiger umschauen. Vielleicht auch erst in der übernächsten Saison. In der Innenverteidigung, glaube ich, haben wir mit Boateng, Martinez und Bartstuber drei Spieler, die sehr, sehr, sehr gut sind. Ich hoffe, Bartstuber bleibt fit. Auch Martinez. Die sind sehr, sehr gute Fußballer. Mit Benatia hat man auch. Ich meine, das ist unser vierter Innenverteidiger eigentlich. Und da wäre bei vielen anderen Mannschaften Stamm, auch wenn er nicht so gut ist wie die anderen drei in meinen Augen. Und mit Alaba hat man auch noch einen Spieler, der in der Innenverteidigung agieren kann und das auch gemacht hat und das sehr, sehr, sehr gut macht, weil er einfach auf allen Positionen extrem gut ist. Also kann ich mir auch einen Innenverteidiger nicht vorstellen, das heißt am ersten Rechtsverteidiger, vielleicht in dem Zentrum und weg für vorne, wobei eben besonders bei vorne und im Zentrum ist es abhängig davon, welches System Ancelotti verfolgen wird.
Ja, Benatia ist halt leider auch so wahnsinnig verletzungsanfällig und zum rechten Außenverteidiger, das hieß es ja auch schon tatsächlich jetzt öfter, dass das absolute Transferziel Nummer 1 momentan ist, dass man da einen tollen Ersatz findet. Auf Facebook haben noch ganz viele Leute geschrieben, aber wir haben eigentlich fast schon alles beantwortet. Manche Sachen, weiß ich auch nicht, ob die ganz ernst gemeint sind. So, Matthias hat zum Beispiel gefragt, lässt Ancelotti noch offensiver spielen? Was ich mir irgendwie bei besten Willen nicht vorstellen kann.
Ich muss sagen, was ich eh auf der Position für angedeutet habe. Fußball, diese Meinung offensiv-defensiv, ist oft ein bisschen fehlgeleitet. Keiner spielt offensiver als Guardiola, weil spielt auch keiner defensiver, weil keiner spielt mit so guter Absicherung. Das heißt, es ist immer, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube aber, Ancelotti wird eher die defensive Komponente ein bisschen betonen, sowohl im Ballbesitz, das heißt bessere Absicherung, mehr Absicherung, vielleicht auch ein bisschen weniger riskant Entscheidungen, beziehungsweise wenn riskant, dann auch wirklich mit starker Absicherung. Aber es bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht, dass wir ganz so stabil sein werden, wie wir es jetzt unter Guardiola sind, und auch nicht ganz so durchschlagsfestig. Das heißt, wir werden sowohl weniger offensiv als auch weniger defensiv sein. Das heißt, es ist nicht paradox klingt.
Okay. Fast schon letzte Frage von mir. Glaubst du, Ancelotti kann beim FC Bayern eine Ära prägen, was man sich als Fan immer so wünscht, dass er jetzt mal wirklich längere Zeit da bleibt, oder sitzen wir in 3 Jahren wieder da und reden über den nächsten Trainer bei Bayern?
Ja, können wir ja machen, oder?
Ja, das stimmt. Wäre natürlich schön, mich würde es freuen, aber...
Für mich kein Problem, können wir wieder machen. Ist vielleicht auch einer der größten Gründe, wieso man dann Ancelotti in 3 Jahren abgeben sollte. Dann haben wir einen schönen Grund zum Podcasten.
Ja, den müssen wir dann auf jeden Fall anführen dann.
Ja, ich weiß nicht, ist natürlich sehr abhängig von den, sei es einmal ein Streit oder ein unsinniges Wort zu einem der Spieler oder von einem der Spieler zum Trainer und es ist vorbei. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Ancelotti länger bleibt. Er ist menschlich sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr intelligent, sehr, sehr integer, was ich mitbekommen habe, was man auch so aus den Medien mitbekommt, sehr kompetent. Viel besser wird man es nicht bekommen, außer Guardiola will dann wieder zurück, nachdem er die Lust verloren hat. Wäre akzeptabel für mich, können sich auch gerne abwechseln, die zwei.
Okay. Ja, die ganzen Superstars. Also ich kann mir
vorstellen, dass Ancelotti, je nachdem, wie erfolgreich ist und ob nicht irgendwas Spezielles passiert, 4, 5, 6 Jahre bleibt.
Das würde mich natürlich mal sehr freuen, wobei man ja auch sagen muss, auch in den letzten 20 Jahren war jetzt Guardiola schon einer von den Bayern-Trainern, die am längsten geblieben sind tatsächlich. War ja schon eine hohe Fluktuation. Was ich noch sagen wollte zu Ancelotti, die ganzen Superstars wie Ronaldo und Ibrahimovic, die sprechen ja alle in höchsten Tönen von ihm. Also das scheint ja schon so eine Stärke von ihm zu sein, dass er halt das Menschliche so gut machen kann. Da wird immer fast schon gesprochen von ein Freund, ein Kumpel, ein Vater, so der er war von den Superstars. Das ist ja was, was vielleicht Pep nicht ganz so gemacht hat, jetzt nach meiner Ansicht, so wie er rüberkommt.
Ja, es kann schon sein, dass einfach auch der andere Spielerumgang besser passt. Wobei, was man so hört, sind ja fast alle Spieler sehr, sehr zufrieden mit Guardiola, auch menschlich. Ja. Also Lahm hat sich ja auch da sehr, sehr positiv geäußert. Und ich glaube nicht, dass das bis jetzt ein Problem war. Nee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben die Art und Weise von Ancelottis Umgang vielleicht eben auch noch länger als bei Pep kein Problem ist und noch weniger Reibungen erzeugt.
Ich meine, es ist ja eigentlich auch schon ein fast einzigartiger Vorgang, dass die Mannschaft den Kapitän bittet, geht zu Guardiola und sagt ihm bitte, dass er bleiben soll.
Ja.
Ich habe ja auch.
Sagt vieles über die Mannschaft, sagt vieles über Guardiola, würde ich sagen. Also.
Ich habe auch tatsächlich so ein bisschen Angst, dass der FC Bayern und auch so ein bisschen die Liga, aber auch gerade der Club, so ein bisschen an Strahlkraft verliert, weil man hat es halt schon oft gehört, wo ich freue mich unter Guardiola zu arbeiten. Das waren Argumente von Götze, auch von anderen Spielern, und das wird es jetzt halt dann nicht mehr geben. Es ist schon mega traurig, dass er geht, ja, für mich jetzt so als Fan.
Aber Ancelotti hat ja auch ein ähnliches Image diesbezüglich. Es gibt ja auch sicher Spieler, die sagen, okay, ich will zu Ancelotti, da habe ich eine gute Chance, die Champions League zu gewinnen. Hat er ja schon unter Beweis gestellt bei mehr als einem Verein. Und das ist sehr interessant, das zu beobachten, ob und wie sehr auch Ancelotti eben als Zugpferd bei Transfers dienen könnte mit seinem Namen.
Ja gut, als FC Bayern braucht man da, glaube ich, auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zugpferd. Wobei, wenn man sich da jetzt durchsetzen muss durch die ganzen englischen Clubs, die halt tendenziell immer mehr Geld zahlen können, ist es vielleicht schon nötig. Okay, René, ich habe schon 13 Minuten überzogen.
Ja, übrigens, der Justus Demtus,
ja?
Der, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, den du erwähnt hast,
ja,
ist übrigens sehr empfehlenswerter Twitter-Account, also macht auch Analysen, macht auch interessante Tweets, die man sich sehr angenehm durchlesen kann. Also ist vielleicht eine kleine versteckte Empfehlung hier von mir, dem zu folgen, auch besonders da jetzt eben quasi auch irgendwie am Podcast dabei war durch seine Frage.
Ja, ich kenne den sogar. Das ist er hat den Blog, der heißt fast so wie wir, Erfolgsfan heißt der Blog, erfolgsfan.wordpress.com, der ist super, der Blog.
Analysen und,
genau.
Ja, ist auch ein halbes Jahr jünger als ich, also ist in meiner Alterskategorie, macht eben auch Analysen und da generelle Artikel zum FC Bayern, ist vielleicht für manche Bayern-Fans ein guter Tipp. Ist auch so eine coole Mischung aus eben Analyse und aber auch Nicht-Analyse, auch Bayern-Fansicht und innerhalb der Analysen und gewisse Kommentare auch wie eben zu Ancelotti hat er jüngst verfasst, also vielleicht eine kleine Geheimempfehlung gerade hier.
Ja, werden wir auf jeden Fall verlinken. Das ist interessant hier. Ihr seid dann die neue Blogger- und Expertengeneration. So jung und schon, was ihr schon alles macht, ist der Wahnsinn.
Ja.
Ja, cool. Ich würde sagen, wir sind erstmal durch und ich kann mich nur ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, es war mir eine Ehre und wie gesagt, in 3 Jahren sitzen wir spätestens wieder hier.
Ja, würde mich sehr freuen, auch wenn ich dann vielleicht traurig bin, dass Ancelotti weg ist, so wie es jetzt mit Pep ist, weil es war mit Pep einfach so eine unglaubliche, geile Zeit, Bayern-Fan zu sein. Es hat einfach so viel, und es macht es. Man muss es einfach noch genießen. Jetzt Abschiedstournee, die letzte halbe Jahr. Es macht einfach so viel Spaß, aber ich bin halt einfach so wehmütig, dass er geht. Das ist echt, das ist fast schon ein bisschen übertrieben, aber so ist es halt. Das ist einfach so eine, allein diese Aura, dieser Typ Pep, wie der da an der Seitenlinie steht, wie er ist, wie er aussieht und keine Ahnung. Er ist einfach der Coolste für mich.
Ja,
gut.
Für mich einer der 5 besten Trainer aller Zeiten. Vielleicht wahrscheinlich sogar der Beste. Also
oh Mann.
Nicht nur der Welt aller Zeiten.
Wenn du sowas sagst, dann werde ich nur noch trauriger, dass er weggeht.
Ja, ist auch. Das Traurige ist, dass wir die anderen auf der Liste nicht bekommen.
Sind alle, trainieren wahrscheinlich alle schon gar nicht mehr oder sind tot. Oder wer ist noch auf der Liste?
Eben, also Happel, Cruyff, Ferguson sind noch auf der Liste und das wird schwer, die zu bekommen.
Das kann man sagen.
Leider, leider. Also es sind interessantesten Themen also für mich mit Pep.
Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, wir machen Deckel drauf, wir machen Schluss. Ich sage nochmal danke, René. Schaut alles an, was er macht. Wir werden nämlich alles verlinken. Spielverlagerung, dein Buch und alles, was es so zu dir gibt.
Ja, holt euch das Buch. Sehr nett.
Lest seine Artikel und...
ich hoffe, dass den Lesern der Podcast gefällt, also den Zuhörern in dem Fall.
Auf jeden Fall.
Und das ist mir das Wichtigste. Mal sehen, wie das Feedback aussieht.
Ja, da
ich freue mich immer auf Feedback übrigens. Also ich werde auch die Kommentare beim Podcast unter dem Podcast-Artikel im Auge behalten.
Ja, cool. Ja, vielen Dank. Dann sage ich Dankeschön und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao.
Tschüss.
Ja, und als die Aufnahme dann schon aus war und wir eigentlich nur noch so geschwätzt haben, wurde es dann nochmal so spannend und ich hatte noch zufällig weiter aufgenommen, dass ich da noch ein paar Sachen hinten dranhängen möchte. Ich hoffe, es gefällt euch auch.
Es ist eine vertane Chance. Und ich glaube, es hätte auch viele junge Trainer gegeben, die das verstanden hätten und die das dann anwenden könnten mit den Jahren, mit der Übung, mit der Selbstreflexion.
Ja, das hat mich auch total gewundert. Ich finde es echt teilweise extrem und übertrieben kritisch. Das wird dann als langweilig bezeichnet und so, aber das ist wundert mich auch total. Da hätte man wirklich wesentlich mehr erklären müssen, erklären können. Das heißt ja auch von vielen, dass Guardiola nicht so sympathisch rüberkommt und so. Ich verstehe das wirklich gar nicht, woher das da kommt, diese überzogene Kritik.
Ja, also er hat ein bisschen was Zwanghaftes, ein bisschen OCD-haft, ein bisschen so, als ob er einen Sauberkeitsfimmel hätte und diesen Perfektionismus. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Gespräch mit ihm unglaublich super angenehm ist, aber mit ihm tagtäglich arbeiten zu müssen oder zu dürfen, ist natürlich extrem lehrreich, aber ich kann mir vorstellen, das ist sehr anstrengend, wenn er zu allem alles wissen, es muss alles auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Ich glaube, dass er ein absolut höflicher, integer, freundlicher, moralischer Mensch ist, aber eben, dass er anstrengend und auf manche, die damit nicht umgekommen, unsympathisch wirkt. Aber dass das dann so hochstilisiert und auch so verallgemeinert wird, ist natürlich eigentlich grenzt an Mobbing, grenzt an irgendwie Berufsschädigung, ne?
Ja, der sollte sich mit so Leuten wie dir unterhalten, weil ich habe ihn nie so locker und zufrieden erlebt, wie als bei dem letzten Fanclub-Jahrestreffen, als ihn irgendein Typ auf Szenen angesprochen hat und er ihm das so erklärt hat.
Sehr viel geben, wenn ich dieser Typ gewesen wäre.
Ja, weil...
Das waren ja die banalsten aller banalen Sachen und Guardiola war trotzdem glücklich, dass jemand drüber redet.
Nee, der hatte strahlende Augen. Ich dachte mir so, so kenne ich den gar nicht. Er hat dann wirklich versucht, ihm das zu klären, war viel witziger als sonst. Das war echt, das war total interessant. Fand ich super. Super geil.
Ja, es ist halt auch irgendwo die deutsche Medienlandschaft, die das auch gar nicht zulassen möchte, den sympathischen Guardiola einerseits und auch eben die Intellektualisierung des Fußballs andererseits. Auch wenn es für mich nicht wirklich, ich meine, es ist, selbst wenn man Positionsspiel macht und Kettenspiel und Passing und die Abläufe durchgeht, es ist ja trotzdem keine Raketenwissenschaft.
Nee, also so wie es du sie jetzt erklärt hast, ich schaue jedes Spiel und so manche Verhaltensweisen, jetzt zum Beispiel von Komar gerade, wo ich mir so oft gefragt habe, Alter, warum spielt er 80% der Pässe wieder zurück und geht nur 20% runter, machen dann viel mehr Sinn irgendwie. Weil er versucht es immer und wenn es nicht geht, passt er sofort wieder zurück. Und nach dem fünften, sechsten Mal, irgendwann kommt er dann mal durch und dann klappt es aber auch. Und so habe ich das halt noch nie gesehen aus deiner Perspektive jetzt, wie du es erklärt
hast. Ja, einfach Erfolgsmaximierung, Risikominimierung ist hier das Schlagwort eigentlich. Der Dallas Mavericks Owner, also der GM von denen, der
Cuban, oder wie heißt der?
Ja, genau, Mark Cuban, der Boss von Nowitzki.
Ja.
Der hat ja auch gesagt, es ist oft, hat nichts mit den Spielern zu tun, sondern einfach nur, you have to put them in a position to succeed, also ihnen den Fähigkeiten entsprechende Situation zu geben. Also bei Nowitzki eine Isolation, wo er den Midrange-Jumper ohne Duck dann in der Folgebewegung machen kann. Oder auch zum Beispiel früher bei Michael Jordan, da haben die ja, früher durfte man ja in der NBA nicht Dorm decken.
Ja.
Das heißt, alle haben sich von Michael Jordans Mannschaft auf eine Seite gestellt und er war auf der anderen Seite und hatte ein 1 gegen 1 gegen irgendeinen armen Typen. Und das haben sie dann verboten. Das war dann illegal offense. Das wurde dann auch verboten. Also die einen durften nicht Raum decken, aber die durften sich auch nicht alle auf die Seite stellen und Jordan alleine machen lassen. Und jetzt haben sie ja dann später, haben sie das Raumdeckungsverbot gelockert, beziehungsweise aufgelöst, als dann Shaq kam, weil Shaq einfach so dominant war und einfach eins gegen eins, weil er einen Körper hatte wie ein griechischer Gott mit Übergewicht. Und den haben die jetzt, haben die da Raumdeckung gemacht, damit man den doppeln konnte, damit er sich nicht einfach mit Rücken hinstellen konnte und den Gegner wegdücken, bis er am Korb war. Und dadurch hat er Doppeldruck und dadurch ist das Spiel auch viel komplexer, viel dynamischer geworden. Und so gut wie jetzt war die NBA wahrscheinlich seit den 80ern nicht, rein von den Spielern und Mannschaften her, seit dieser Ära mit Isaiah Thomas, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan. Vielleicht sogar jetzt noch besser.
Ja, echt mega interessant. Du hast es vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen. Schätzt du jetzt tatsächlich den Tuchel von der taktischen Kompetenz wesentlich höher ein als den Klopp, oder? Weil das war ja hier im Bayern-Fanlager, haben ja alle geschrien, Klopp muss her, Klopp muss der Nachfolger von Guardiola werden. Und
man muss unterscheiden, in welchen Aspekten.
Okay.
Ich glaube, dass Klopp viel mehr Gespür für Fußball hat. Ich glaube, Klopp kann Fußballer viel besser einschätzen, in welchen Räumen sich Fußballer wohlfühlen und welche Aufgaben einem Fußballer liegen. Aber Tuchel ist in der Theorie viel besser, in der Trainingsmethodik extrem viel besser und Klopp wiederum menschlich besser. Tuchel ist wahrscheinlich bei mannschaftstaktischen Abläufen, bei individualtaktischer Schulung besser und Klopp wieder bei gruppentaktischen. Das heißt, es ist nicht eindeutig zu sagen, wer besser ist, aber ich würde wahrscheinlich mit Tuchel gehen, ja.
Eigentlich müsste man die beide dann holen, als Gespann.
Zusammen, ja. Das wäre interessant. Aber würde natürlich nicht passen, die sind zu sehr Alpha-Männchen beide, wenn auch auf andere Art und Weise.
Wie sehr schätzt du dann bei Bayern den Co-Trainer von Guardiola ein? Wie stark hat der das mitgeprägt? Ist es auch ein großer Verlust, dass der geht, oder ist es halt einfach Assistent von Guardiola?
Meinst du Estiard oder Torrent?
Torrent.
Ja, er ist sicher sehr kompetent. Er wäre auch wahrscheinlich bei sehr vielen Mannschaften als alleiniger Trainer sehr erfolgreich. Aber ich glaube auch, dass er Guardiola nicht das Wasser reichen kann. Also ich glaube, er ist einfach nur Unterstützung für Guardiola, eine Zweitmeinung, eine Hilfe bei der Analyse, beim Feedback, beim Training, bei ganz vielen Sachen einfach eine Hilfe, eine Stütze. Ich glaube auch, dass er nicht so kompetent ist wie Tito Villanova, der bei Barcelona war und dann verstorben ist, damit Guardiola vor bei Barcelona der Co-Trainer war und dann eben Barcelona übernahm. Ich glaube nicht, dass er so kompetent ist wie Villanova. Und Villanova war nicht ganz so kompetent wie Guardiola. Das ist mein Eindruck. Einerseits von, was man so hört, andererseits eben, wie Villanova ohne Guardiola bei Barcelona Fußball spielen. Das war auch sehr, sehr, sehr gut, aber nicht ganz auf dem Guardiola-Niveau.
Und momentan, wie stark siehst du Barcelona da? Ist es jetzt wieder...
Ja, zurzeit nicht so gut, aber wenn sie so spielen wie früher, sind sie natürlich extrem gut. Und wenn sie so spielen wie früher, wird es eine unglaubliche Partie, die auf einfach, ja, wenn Messi in Topform ist und Busquets in Topform und Neymar und Suarez, sind sie wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja. Minimal besser, aber wenn die nicht alle in Topform sind.
Ja, aber die haben halt nie Verletzungsprobleme gefühlt. Messi war jetzt eine zweite
Lang weg. Ja, schon, ist ja mehr.
Ja, Messi, gell.
Aber letztes Jahr waren sie eigentlich sehr, sehr fit, besonders im Frühjahr. Ja. Die Sache ist ja auch mit Messi ist der zweitbeste Trainer der Welt nach Guardiola. Das weiß noch keiner. Messi hat ja gegen uns umgestellt. Als er gesehen hat, wie Guardiola spielt, hat er auf die Art und Weise gespielt. Und als Guardiola nach 15 Minuten umgestellt hat, hat Messi das gesehen und hat innerhalb von einer Minute hat er selbst umgestellt, hat Suarez und sich getauscht und sich anders bewegt.
Er kennt ihn halt auch so saugut, gell? Das kann er dann einfach machen. Aber
sehr gut. Messi hat einfach auch extrem viel Ahnung. Einerseits natürlich durch Guardiolas Training, durch La Masia, durch sein Upbringing hier in der Akademie bei Barcelona und andererseits auch, weil er eben auch in Fußballfreak sicher ist. Und ich habe von einem Bekannten, der in Barcelona ein bisschen was gemacht hat, der hat mir erzählt, dass Messi entscheidet, wer Trainer ist und ob der Trainer bleiben darf. Und auch wenn es hart auf hart kommt, haben Xavi und Messi die Taktik gemacht und nicht der Trainer. Und Messi stellt auch im Spiel um und diese Positionswechsel mit Neymar und so alles und so, das macht eigentlich Messi.
Oh Mann, kannst du den Messi...
Messi hat da sehr viel Macht und Messi macht es auch sehr gut.
Also, ja.
Kann man ja nicht sagen, ne? Da spielt sie unglaublich gut und dann ist er auch noch so eine Pest für den gegnerischen Trainer, weil er so schnell und so gut auf Sachen reagiert.
Der ist es insgesamt, der ist auch noch so bescheiden und so freundlich. Also wenn ich mir das im Vergleich zu Ronaldo anschaue, ist es einfach unglaublich. Aber kannst du den als Trainer vorstellen, also als echten Cheftrainer Messi, danach?
Ja. Nicht, gell? Weder Messi noch Ronaldo. Ne. Beide ja, nicht. Aber. Mal sehen. Xavi am ehesten, aber irgendwie auch nicht. Xavi wirkt wie noch ein bisschen steifer und anstrengender oder klar als Guardiola und nicht so kompetent. Und den gibt es noch. Puyol wäre interessant, kann ich mir auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Abidal das ganz gut machen würde, aus dieser 2011er Barcelona-Generation. Bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, der ist sehr angenehm von der Art, intelligent, versteht es auch. Wird das auch wirklich methodisch gut machen. Also ich habe bei Abidal, glaube ich, da könnte es wirklich, wirklich gut machen und der wird eigentlich nie genannt dabei. Ist vielleicht auch irgendwie so ein versteckter Rassismus, dass keiner einen schwarzen Trainer auf dem Schirm hat als einen ganz erfolgreichen Fußballtrainer. Gab es ja auch nie bisher.
Das ist krass, ja. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Stimmt schon. Es gab so viele schwarze Fußballer und es gab, glaube ich, noch nie einen schwarzen Trainer, der die Champions League gewann.
Ich meine selbst.
Auch kein UEFA Cup. Es gibt auch in der deutschen Liga gab es noch nie einen schwarzen Bundesliga-Trainer. In England in der Premier League gibt es eigentlich auch keinen. In der zweiten Liga gibt es ein oder zwei und werden auch relativ schnell entlassen.
Oh, stimmt, da war doch im Elf-Freunde-Magazin vor kurzem sogar so ein Artikel, dass dann die Fans dafür gesorgt haben, dass ein Schwarzer nicht Trainer geworden ist.
Und in Russland dürfen die ja fast nicht mehr spielen, wenn man schwarz ist. Also das ist, Fußball ist da sehr... Das ist eine sehr weiße Gesellschaft, was die Trainerposition und die Funktionärsposition betrifft.
Oh, echt traurig, ey.
Ich meine, ich hoffe natürlich, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Und Abidal, so rein von der Art und Intelligenz, was ich so gemerkt habe, könnte ich mir das als eine interessante Outsider-Nennung vorstellen, der das eben auch in Gang bringen könnte, dass sich das verändert. Aber mal sehen, ob es passiert.
Was meinst du denn jetzt? Geht Pep zu City? Du hattest damals so einen geilen Artikel, den hast du uns vorher geschickt. Da hast du versucht rauszuarbeiten, wo geht er hin? Okay, Option, es gibt eigentlich nur Bayern, aber an zweiter Stelle war damals schon Man City. Also,
ich habe von denen, wo ich arbeite, gehört, dass dass er zu City geht. Das habe ich schon vor, das habe ich im September gehört, also zu City geht. September und Oktober jeweils. Also von drei Quellen, die komplett unterschiedlich sind, immer City gehört. Ich meine, ob stimmt, vielleicht haben die das auch nur aus den Medien oder so, aber drei unterschiedliche Quellen, dass die City sagen, ist schon sehr verdächtig. Also ich glaube, dass er zu City geht. Vielleicht nimmt er ja ein Sabbatical. Pellegrinis Vertrag läuft bis 2017.
Das finde ich schon wieder so sympathisch, wenn er das macht. Aber wenn halt jetzt das zusammenkommt, die Kompetenz von Guardiola mit der unglaublichen finanziellen Power von einem Verein wie Manchester City, dann muss es doch mal klappen, dass ein englischer Verein wie der Champions League auch was reißt, oder? Also das ist ja, da habe ich jetzt echt schon ein bisschen Angst davor, muss ich sagen, wenn die Kohle und die Kompetenz dann so aufeinandertreffen, gerade in den nächsten Jahren. Ich meine, der kann sich ja besorgen, was er will dann. Pep.
Ja, klar. Ja, also, ja, United wäre auch interessant, was er mit dem Kader fabriziert, wie er umbaut. City hat ja einen sehr überalteten Kader. Chelsea, weiß ich nicht, ob es zu ihm passt. Wäre natürlich irgendwie lässig, wenn er jetzt zu Chelsea geht im Sommer und einfach unglaublich viel Erfolg hat mit dem so richtiger Tritt in Mourinhos Hintern auf eine ganz subtile, unauffällige Art und Weise, die trotzdem jedem auffallen würde. Aber man wird es ihm halt nicht absichtlich unterstellen, so. Ja, ich weiß nicht. Natürlich, Outsider-Tipp, er geht nach Italien.
Na, er geht nach Italien. Ja gut, er geht
nach Roma. Ich kann mir vorstellen, dass er nächste Herausforderung in Italien sucht, aber da sagen die Engländer, ja, der hat Angst vor England, wobei die sind auch einfach behämmert. Das ist so schlechter Fußball oft. Ey. Arsenal gegen City war eine Frechheit. Das war so schlechter Fußball. So talentierte Fußballer. So schlecht gespielt. Das ist echt katastrophal. Also ich hätte ich dafür bezahlt, wäre ich sauer gewesen. Ich habe es per Stream geguckt. Und selbst da habe ich die zwei Stunden, die ich da aufgewendet habe, habe ich bereut. Das war so schlechter Fußball. diese Leicester ist ja jetzt Erster, die spielen nicht super Fußball und schaffen es trotzdem mit einer irgendeiner Mannschaft, dahergelaufenen Mannschaft, die ja eigentlich nur zwei Stars hat, also Drinkwater, vielleicht auch den anderen Sechser noch und natürlich eben Mahrez und Vardy.
Die und natürlich spielen, die geballte Bundesliga-Kompetenz.
Also die werden in der Bundesliga rein taktisch, wären die eine Durchschnittsmannschaft. Die wären zwischen 9 und 12 rein taktisch und haben halt Vardy, okay, der ist zurzeit wirklich, wirklich gut in Form, bewegt sich sehr gut, sehr gefährlich, aber der wird wahrscheinlich auch in der Bundesliga nicht so gefährlich sein, weil in der Bundesliga die Konterabsicherung, Gegenpressing viel, viel besser sind. Das heißt, ich glaube, in der Bundesliga wären die echt zurzeit Achter.
Oh Mann.
Die sind jetzt, die haben 38 Punkte geholt in 17 Spielen.
Und wie zufrieden bist du mit Klopps Arbeit jetzt in Liverpool bis jetzt?
Ich habe wenig gesehen.
Okay.
Wird sicher eine Zeit dauern. Der Kader ist sehr unpassend zusammengestellt. Einerseits und andererseits dauert es halt, bis er das etabliert hat. Ja, auch nicht so viel Zeit. Ist ja mitten in der Saison. Gab schon ein paar sehr gute Ansätze, finde ich. Aber die große Veränderung ist noch nicht da. Also es sieht schon langsam besser aus als bei Rodgers. Gegenpressing hat man auch schon gesehen, aber so diese Feinheiten, die Abstände, das Verhalten des Kollektivs in Gegenpressing, Spielaufbau, Kontermechanismen, die sind noch nicht da. Nur diese, aber man merkt halt eben, dass diese Grundprinzipien schon erarbeitet werden. Bin ich gespannt, wie das verläuft.